Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 9. Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Kratochwill.
Und produziert wird der Podcast weiterhin von Pascal Riedel. Jan, ist dir der Ruhm schon zu Kopf gestiegen oder geht's noch einigermaßen?
Ja, es ist befremdlich, beängstigend, traurig, aber auch sensationell irgendwie. Und zwar, worum es geht, was Tilman anspricht. Ihr wisst, wir haben in der letzten Folge angekündigt, dass wir das Konterpass-Kacktor des Jahres suchen. Also im Grunde so die schlimmsten, dümmsten und hässlichsten Tore, die ihr irgendwo finden könnt, schickt sie uns. Missglückte Pässe, dumme Abpraller, was auch immer. Und eins dieser Tore kam von Bennett. Und das war ein Eigentor der von ETV Hamburg. Ich tippe mal, das war die zweite oder dritte Mannschaft. Ich weiß nicht, wie viele die haben. Und ich glaube, ich war irgendwie auf Arbeit und ich dachte irgendwie, jetzt das lädst du nicht runter. Ich habe es einfach nur mit dem Handy abgefilmt, hab's gepostet, so als Reel, und habe mir nichts gedacht und bin nicht nach Hause gegangen. Um es kurz zu fassen: Es ist das mit Abstand erfolgreichste Video, es ist der mit Abstand erfolgreichste Social-Media-Post, den es je im deutschen Floorball gab. Ich fasse mal kurz die Daten zusammen, weil Zahlen lügen nicht. Wir haben 16.000 Likes für diesen Reel bekommen. Das sind 1,6 Millionen Aufrufe. Und Tilman hat's gerade nochmal aufgebröselt. Das sind 6.160 Stunden an Abspielungen dieses Videos. Das sind 160 Tage Menschheit. Also 160 Tage lang haben irgendwelche Menschen sich dieses kuriose Eigentor angeguckt, das gefallen ist und das wir dann hier so abgefilmt und gepostet haben. Insofern, in your face, Fleming, wir haben jetzt den ersten Rekord. Streng dich mal ein bisschen an und hol uns mal auf. Wir wollten da erstmal so die 2.000, dann die 3.000 Likes und dann eskalierte das Ganze. Also ich weiß nicht, irgendwie haben wir mal kurz mal haben wir das Internet kaputt gemacht, aber schön für uns.
Ja, vor allem, ich muss sagen, ich war vorher noch nie viral und es hört irgendwie auch nicht auf, ne? Also ich glaube, wir kriegen am Tag immer noch so 500 Likes oder sowas dazu und ich finde halt, also ich fand es so witzig, am Anfang fand ich es richtig, richtig cool, wie das Ding halt immer weitere Wellen gezogen hat und irgendwer hat dann drunter geschrieben so, haha, Classic German Floorball, und ab dann habe ich mich schlecht gefühlt. Weil ich das Gefühl hatte, ja cool, das ist jetzt, wie wir Floorball in Deutschland in der Öffentlichkeit präsentieren. Gern geschehen.
Ja, genau, weil es rollte weiter. Es hat insgesamt, glaube ich, irgendwie 1 Million Accounts erreicht. Und selbstverständlich gibt es die Leute nicht in Deutschland, sondern die gibt es dann überwiegend dann natürlich in Skandinavien oder irgendwo in Tschechien, in der Schweiz. Und also das ist viralste Video oder der viralste Internetinhalt aus Deutschland. Jetzt bedingt Floorball technisch hochwertig ist natürlich ein kleines Eigentor. Wortwörtlich. Ha. Aber so war's. Naja.
Stark. Sehr gut, Jan. Vielen Dank dafür. Okay. Und nachdem wir das virale Video bei uns abgehakt haben, übrigens, wer es interessiert, guckt gerne auf unser Instagram-Profil. Jan hat heute schon das nächste, möglicherweise Konterpass-Kacktor des Jahres hochgeladen. Also da gibt es in Zukunft wahrscheinlich in unregelmäßigen Abständen das ein oder andere witzige Reel zu bestaunen. Wir haben auch schon eine Menge coole Einsendungen bekommen. Gehen wir über zur heutigen Folge. Und zwar hatte ich bei der letzten Folge, wir machen ja immer diese große News-Sektion, und bei der letzten Folge hatte ich so ein bisschen das Gefühl, boah, es ist echt gar nichts los im Floorball. Worüber sollen wir eigentlich reden? Und diesmal war es irgendwie komplett das Gegenteil. Also es ist so viel los, wir machen immer so ein Shownote-Dokument und das ist restlos vollgeklatscht. Von daher, wir haben eine ganze Menge News, über die wir sprechen möchten. Und dann, weil wir wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit hinten raus haben, haben wir gar kein spezifisches Thema der Woche, sondern reden einfach nochmal über die deutschen Bundesligen und die anstehenden Playoffs und Playdowns. Viel Spaß! Und wir gehen rein in die News mit einem kurzen Nachtrag, der uns noch erreicht hat. Und zwar haben wir bei unserer letzten Folge vergessen, über die U17 Winter Trophy zu sprechen, die zwischenzeitlich ausgespielt wurde. Und zwar hat dieses Mal der Westen gewonnen. Das ist meines Wissens nach relativ lange her. Ich bin jetzt aber nicht in die Annalen gegangen und habe geguckt, wann der Westen eigentlich das letzte Mal gewonnen hat. Zumal man ja auch mal wieder erwähnen muss, ich weiß gar nicht, ob das mit Archiv und so alles geklappt hätte, aber das sei dahingestellt. Und insgesamt war das aber eine ziemlich knappe Kiste, muss man sagen. Also, ich lese mal kurz vor. Der Westen hat 7 Punkte, der Osten hat 7 Punkte. Ja, hat, glaube ich, nur der direkte Vergleich den Unterschied gemacht. Der Süden hat 6 Punkte, der Norden hat 5 Punkte und Sachsen-Anhalt hat 3 Punkte. Also im Prinzip hätte da irgendeins der erstplatzierten 4 Teams eins der anderen Teams schlagen können, eines der Spiele gewinnen können, was sie jetzt verloren haben. Und dann wäre es da ein komplett anderer Sieger gewesen. Nur Sachsen-Anhalt ein bisschen abgeschlagen gewesen in dem Fall. Also wie gesagt, alles relativ enge aber Sachsen-Anhalt mit einem positiven Torverhältnis sehe ich gerade. Das ist ja auch wild. Westen 2 Tore positiv, Osten 1 Tor positiv, Süden 2 Tore positiv, Sachsen-Anhalt 1 Tor positiv, aber Norden mit 2 Punkten mehr als Sachsen-Anhalt minus 6 Tore. Also wilder Trophy-Verlauf. Also müssen wir, glaube ich, gar nicht tiefer einsteigen. Auf jeden Fall alles sehr eng beieinander. Und es gab ja so ein paar Stimmen, glaube ich, nach den letzten Trophys, die eine ewige Dominanz des Südens befürchtet haben, nachdem Kaufering und München wirklich gut vorgelegt haben in der Jugendarbeit. Die ist zumindest für diese Trophy erstmal ausgeblieben. Schauen wir mal, ob es bei der nächsten Trophy im Sommer dann wieder in die Richtung geht oder wie sich das Ganze entwickelt. Und dann sind wir mit den Nachträgen durch und fangen mit der ersten richtig großen News an. Und zwar gibt es, ähnlich wie es den Ballon d'Or gibt beim Fußball, gibt es auch immer den World Floorball Player, der immer Anfang eines Jahres gewählt wird. Ich glaube, so Ende Januar, Anfang Februar ist es immer soweit. Und zwar vom Innebandy Magazinet, also der größten schwedischen Internetseite, / Fachzeitschrift sind sie, glaube ich, auch. Jan, korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, die haben tatsächlich die Printausgabe auch schon eingestampft.
Aber es gab mal eine, oder?
Lange gegeben. Ja, ja, klar. Das war ja, genau. Im Grunde ja, so die ja, Bibel. Ja. Und immer wenn man irgendwie in Schweden gelandet ist, hat man sie sich am Flughafen oder am Hauptbahnhof irgendwo geangelt und ganz stolz mit nach Hause gebracht. Und man verstand jedes zweite, dritte, vierte Wort. Aber irgendwie war das ganz toll, sich in so einer Hochglanz-Zeitschrift zu bewegen. Und sie war letztendlich auch damals die Vorlage für das gedruckte Floorball Mag. Damals.
Ah. Okay, guck an. Ja, genau, so hatte ich das nämlich auch ungefähr in Erinnerung. Jetzt dann scheinbar nur noch in dem Magazinet einfach die größte schwedische Floorball-News-Seite, glaube ich, bei der ich mich auch regelmäßig darüber aufrege, dass sie nur auf Schwedisch verfügbar ist und nicht irgendwie mal einen englischen Teil einbaut. Aber gut, vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Und um euch jetzt nicht ewig auf die Folter zu spannen, World Floorball Player sind geworden bei den Damen Vera Kauppi von Torengruppen und Finnland zum 4. Mal. Und bei den Männern Emil Johansson, der Schwede von Falun, zum 3. Mal. Ich lese auch gerne noch einmal kurz die Platzierung in der Saison insgesamt vor. Und zwar ist bei den Damen 10. geworden Eliska Krupnova, 9. Ellen Rasmussen, 8. Ona Kauppi, 7. Anna Bruchakova, 6. Lisa Karlsson, 5. Lara Heini, 4. Emily Wibron, 3. Wilma Johansson, 2. Maja Wieström und 1. Vera Kauppi. Und bei den Herren war der 10. Manuel Maurer aus der Schweiz, der 9. Mikko Kailiala, der 8. Jon Hedlund, der Torwart von Pixbo, glaube ich, 7. Emily Salin, 6. Marek Benesch, 5. Albin Sjögren, 4. Andrej Nemeček, 3. Tobias Gustafsson, 2. Justus Kainulainen und 1. wie gesagt, Emil Johansson. Jan, was sagst du? Verdiente World Floorball Player, ja oder nein?
Ja, ich habe immer so eine ambivalente Beziehung zu diesem Rating, weil also dass jetzt Emil Johansson der absolute Überspieler im Augenblick ist und mit Sicherheit oder mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit der beste Spieler der Welt ist, das mit Sicherheit, und Vera Kauppi ebenso. Also insofern, die Goldmedaillen dürfen sie gerne behalten. Die Macke hinter dieser ganzen Wertung ist natürlich, dass es funktioniert so ein bisschen ähnlich wie diese All-Star-Teams bei Weltmeisterschaften. Also es gibt so einen Pool an Jurymitgliedern, die Punkte abgeben, und dann am Ende gibt es da irgendeine Gesamtwertung. Das durften wir damals mit dem Floorball Mag auch, durften wir damals auch beitragen. Jetzt ist natürlich dieser Pool so gebaut, dass er zu einer ganz, ganz großen Mehrheit aus skandinavischen, insbesondere aus schwedischen und finnischen Journalisten besteht. Und wenn man sich so ein bisschen die Historie ansieht, klar, die Schweden und Finnen haben immer dominiert und sind immer noch die Überländer unserer Szene, aber es hat natürlich so einen leichten nordischen Drall, und das hast du beispielsweise im Fußball dann halt nicht. Da hast du natürlich auch vielleicht Vertreter von den großen Nationen ein bisschen mehr vertreten, aber das ist immer so ein bisschen was, wo ich mir dann denke, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum bei den Top Ten gerade zum Beispiel dieses Jahr, also bei den Herren, du hast die ersten 3 sind Schwede, Finne, Schwede, dann kommt ein Tscheche, dann kommt wieder ein Schwede, dann kommt ein Tscheche und dann geht's wieder los mit Finnen und Schweden und Finnen und dann gibt's halt einen Schweizer. Und ich glaube, gerade dieses Jahr war ja schon recht ausgeglichen. Und ja, also ich finde das eine gute Wahl, aber mal gucken, was man sich überlegt, wenn vielleicht eines Tages die Kräfte dann doch noch ein bisschen ausgeglichener sind.
Also, da bin ich tatsächlich mal nicht so ganz bei dir, ehrlich gesagt. Also gerade, weil du den Vergleich zum Fußball herbeigeführt hast. Ich habe das Gefühl, teilweise beim Fußball gibt es ja mittlerweile mehrere Wahlen, glaube ich. Ne? Es gibt ja einmal irgendwie Ballon d'Or und dann gibt es ja noch irgendwie Weltfußballer oder so. Das sind ja, glaube ich, getrennte Geschichten oder waren es mal und es ist jetzt wieder das Gleiche. Ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, da ist die Wahl immer viel abstruser noch. Also gerade im letzten Jahrzehnt war ja irgendwie Messi oder Ronaldo waren eigentlich immer hinter den Top 3 und es war halt auch völlig egal, wie beschissen die Saison war, die beiden teilweise gespielt haben. Also, wenn die irgendwie nicht verletzt waren oder so, dann sind die unter den Top 3 gekommen und es haben aber viele gesagt, gut, man müsste vielleicht auch mal woanders hinschauen und nicht nur auf die großen Namen. Also, ich habe tatsächlich immer das Gefühl, dass diese World Floorball Player Listen einigermaßen akkurat und zutreffend sind und auch so ein bisschen in der Breite ganz fair. Also, zum Beispiel, bei den Damen ist jetzt ja auch mit Lara Heini einfach die Schweizer Torhüterin, die in Pixpo spielt, die beste Torhüterin insgesamt geworden, so von der Welt, wenn man sich das jetzt mal so als Liste vor Augen führt. Und auch auf beiden Listen, also sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, sind zwei Vertreter aus Tschechien am Start. Das gab es, glaube ich, in den letzten Jahren auch nicht. So mit Nemeček, der Vierter geworden ist, und Benisch, der Sechster geworden ist. Also ich finde es tatsächlich einigermaßen fair.
Du hast recht. Du hast absolut recht, insbesondere mit dem Fußballvergleich. Der hinkt tatsächlich, weil das ist wirklich ein großes Rätsel, was da passiert. Aber man sieht es vielleicht schon so ein bisschen daran, dass die meisten, oder früher kann ich mich erinnern, hieß es, wenn du unter die Top 10 kommen willst, musst du im Grunde in Schweden oder in Finnland spielen. Und das sieht man dann doch, glaube ich, an diesen Ratings. Jetzt vielleicht Marek Benisch mal nicht, aber... Ja. Ansonsten ist das dann halt so eine gefühlte Voraussetzung, wenn du halt sichtbar sein willst für diesen Pool, den sich halt Innebandy Magazin nicht aussucht, dann musst du halt irgendwo im Norden unterwegs sein. Und im Moment, wo du irgendwo in der Schweizer Liga abtauchst oder irgendein Supertalent in Tschechien bist, wird man dich halt lange suchen und wahrscheinlich nicht finden.
Das kann sein. Gerade bei Albin Sjögren habe ich witzigerweise sowas in der Richtung auch gelesen. Der ist jetzt ja Fünfter geworden, spielt eine überragende Saison bei Zug. Ja. Aber war jetzt eben das halbe Jahr über in der Schweiz, ne? Also die erste halbe Saison hat er ja noch bei Storvreta gespielt, die zweite halbe Saison quasi bei Zug. Und da habe ich so den ein oder anderen schwedischen Journalisten, habe ich ein bisschen was gelesen, der gesagt hat, ja, wenn der mal in Schweden geblieben wäre und eine ähnliche Saison gespielt hätte, dann hätte er es jetzt wahrscheinlich geschafft. Also magst schon recht haben, dass wenn du nicht in der SSL spielst oder meinetwegen noch in der Salibandy-Liga, dass deine Karten dann direkt deutlich schlechter werden. Das kann sein. Vielleicht auch nicht ganz unberechtigt, weil die schwedische Liga ja einfach mit Abstand die beste ist, aber magst schon recht haben, ja. Kleiner Nachtrag noch. Vera Kaupi ist, hatte ich vorhin schon erwähnt, zum vierten Mal World Floorball Player geworden und hat damit Anna Wieg eingeholt. Die war bisherige Rekordhalterin, ist es auch erst viermal geworden. Auch viermal geworden schon. Und ich habe einmal nachgeschaut, wie alt Vera Kaupi eigentlich mittlerweile ist. Die ist erst 27. Also, wenn die so weitermacht und nicht unbedingt schlechter wird, und danach sieht es momentan nicht aus, dann könnte die noch so dreimal oder so den Titel holen. Also schauen wir mal. Bin gespannt, ob sich die GOAT-Diskussion bei den Damen nicht vielleicht irgendwie in den nächsten 3-4 Jahren sowieso ein Stück weit erübrigt hat. Mal gucken. Das zum Thema World Floorball Player. Und dann können wir für dieses Jahr auch einen Haken machen an das Thema Champions Cup. Wer sich dazu noch ein bisschen extra belesen möchte, dem sei unsere Seite ans Herz gelegt, steady.de/konterpass. Da hat Jan nämlich einen kleinen Blogbeitrag geschrieben, einfach mal so ein kleiner Vorschlag in Richtung der IFF, wie man den Champions Cup vielleicht ein bisschen spannender, cooler, vernetzter, was auch immer machen könnte. Aber wie gesagt, die Finals sind gespielt worden und zwar hat Tatran gewonnen, zu Hause 6-4 gegen Falun gewonnen. Falun hat, ich glaube, nach einem Drittel 2-1 geführt oder sowas und man dachte schon, gut, das geht jetzt in die Richtung, dass Falun das Ding gewinnt, was sie dann nicht getan haben. Also Tatran hat die Partie gedreht, ich glaube sogar zwischendurch mit 3 Toren geführt und Marek Benisch hat eine überragende Partie abgeliefert. Also der hat im Powerplay ein Tor geschossen, was ich so noch nicht gesehen habe, was man sich, also von der rechten Shooter-Playmaker-Position, was man sich, glaube ich, so ein bisschen abgucken und in sein Waffenarsenal aufnehmen kann, wenn man häufiger mal im Powerplay unterwegs ist. Und bei den Damen hat Torengruppen gewonnen. Natürlich, das war jetzt nicht wahnsinnig unerwartet, würde ich behaupten.
Ja, das Damenergebnis, das war tatsächlich schon zu erwarten gewesen. Ich muss sagen, dass mich das Herrenfinale wirklich mitgerissen hat. Und zwar deshalb, weil ich glaube, es war das erste Mal in den 25, 26 Jahren, die ich Floorball verfolge, wo eine tschechische Mannschaft es geschafft hat, eine schwedische Mannschaft, und wir reden jetzt hier nicht über irgendein Freundschaftsspielchen bei den Czech Open, sondern wir reden über die zwei Top-Teams, wirklich zu überspielen. Also das waren phasenweise war Tatran einfach die bessere, dynamischere, präzisere Mannschaft. Und was mich wirklich angenehm überrascht hat, war, es gab früher immer so dieses, man hat immer darüber gesprochen, dass der große Unterschied zwischen diesen Verfolgerländern, wie zum Beispiel Tschechien oder der Schweiz, zu eben den Finnen und den Schweden ist, immer diese Dreierfolge zwischen den Ball schnell verarbeiten, den Pass scharf auf eine Vorhand spielen und dann am Ende noch dieses filigrane Händchen haben, um den Ball auch mal zum Pfosten zu lenken oder abzulegen oder sowas. Dass von diesen drei Sachen hat immer eine Sache gefehlt. Also entweder kam der Pass auf die Rückhand und man hat dadurch eine halbe Sekunde verloren oder dieses Händchen kurz vorm Schluss hat gefehlt. Aber wenn man sich dieses Spiel anschaut, auch selbst wenn es nur die Highlights sind, dann siehst du, dass das im Grunde das Niveau ist, was die Schweden spielen. Und ich glaube, das ist ein sehr gute News, glaube ich, für die Szene als solche, dass einfach diese Spitze zumindest wirklich in dieser Enge der Top-Spieler und der Top-Mannschaften einfach nicht nur mehr den Schweden und mal gut gelaunten Finnen gehört, sondern dass da Tschechien wirklich aufgerückt ist. Und das hat mich sehr gefreut. Was mich überrascht hat, war, dass Falun tatsächlich um diese Veranstaltung herum kaum kommuniziert hat. Also wenn man da so in die sozialen Medien von Falun gegangen sind, die sind grundsätzlich abgrundschlecht, aber da war wirklich gar nichts los. Da gab es dann irgendwie so ein schwarz-weißes Bild mit herzlichen Glückwunsch an Tatran, war ein scheiß Wochenende. Aber denkt daran, in zwei Wochen haben wir Pokalfinale in Schweden. Das fand ich ein bisschen schwach, wenn man bedenkt, dass es eigentlich im Interesse der Schweden sein sollte, dass es einen profilierten internationalen Wettbewerb gibt, der ganzen Sportart ein bisschen Auftrieb und einen Drive gibt. Und was ich auch noch ganz interessant fand, um dieses Finale herum, muss man ja sagen, die Finals fanden ja in der Stadt einer der jeweiligen Mannschaften statt, und zwar in Prag in dem Fall. Und es wurde gespielt in der Unip Arena, die hatte 1,5 oder 1.500 Zuschauerkapazität. Da wurde viel gemeckert, na, eigentlich ist es ja viel zu klein und vielleicht war das sogar erstmal ganz gut. Aber es wurde auch dann im Rahmen dieser Veranstaltung insgesamt überhaupt in Prag, auch in der breiten Öffentlichkeit darüber gesprochen, dass zum Beispiel in Prag einfach Hallen fehlen, eben in einer Kapazität von 3.000, 4.000, 5.000 Zuschauern. Und ich glaube, das wäre, glaube ich, so eine Größenordnung, die vielleicht langfristig für so ein Finale ganz, ganz brauchbar wäre. Dann vielleicht noch so als Nachtrag, für die, die es interessiert, Marek Mandler war ja über einige Saisons hinweg bei den Unihockey Eagles Dresden als Spieler im Einsatz. Was ich gar nicht wusste, der ist mittlerweile Assistenztrainer bei Tatran. Also der hat vor kurzem tatsächlich den Champions Cup gewonnen. Also wenn die Eagles denken, sie haben eine schöne Saison, dann sollen sie mal rüber gucken. Marek hat noch einen draufgelegt. Und das freut ja einen, dass es so eine kleine deutsche Spur in diesem Finale gab.
Dresden einfach grundsätzlich erfolgreich dieses Jahr, das kann man wahrscheinlich so festhalten.
Super, super, ja.
Nee, genau. Und weil du es gerade schon angesprochen hattest, ich glaube, man kann das Spiel so ein bisschen einpacken und eintüten als irgendwie so Beweismittel Nummer 13 innerhalb der letzten 2 Jahre, dass Tschechien einfach tatsächlich aufgerückt ist und mittlerweile zur Top 3 der Weltspitze gehört. Ne? Ist eigentlich ganz witzig. Ich habe das Gefühl, es gibt mittlerweile mehr und mehr so eine Top 3. Dann gibt es die Schweiz dazwischen und dann gibt es irgendwie den Rest. Also so eine Kluft innerhalb der Top 4 gab es, glaube ich, länger nicht. Aber gut.
Na, es war das erste Mal, dass eine tschechische Mannschaft überhaupt ich will nicht sagen Champions Cup selbstverständlich, weil den gibt es noch nicht so lange, aber Pokal der Landesmeister, ja, wie man es wahrscheinlich im Fußball früher genannt hätte, gewonnen hat. Die Schweizer haben es ja schon mal gerissen, glaube ich. Wieler. Glaub ich, ne? Ja. Damals sogar, glaube ich, ein 8-1, glaube ich, 8-1 gegen Pixbo im Finale gewonnen.
Ist aber auch echt lange her. Also 10 Jahre oder so, glaube ich.
Sehr lange her. Und seitdem haben sie tatsächlich dann nachgelassen, das stimmt.
Und kurz ein paar Worte noch zu den Damen. Wir haben, sind gerade so ein bisschen über die hinweg gebügelt. Das war gar nicht beabsichtigt, aber gefühlt gab es in dem Spiel einfach ein paar weniger Storys zu erzählen als bei den Herren. Also es war halt wieder Tongruppen gegen Pixbo. Ich glaube, man muss sich auch gar nicht allzu lang drüber unterhalten, um festzustellen, dass das gerade einfach die mit relativ großem Abstand besten Damenteams auf der Welt sind. Ich glaube, wenn man sich die, wir haben ja gerade lange drüber gesprochen, die Liste der World Floorball Player anguckt, ich glaube, 5 oder 6 oder sogar 7 von den Spielerinnen, die da draufstehen, sind bei Pixbo und oder Torengruppen unter Vertrag. Also das sind einfach die beiden Teams gerade. Die Problematik ist einfach nur, dass Torengruppen immer noch ein bisschen besser ist als Pixbo. Also es ist meistens knapp und es ist selten eine eindeutige Geschichte, aber am Ende gewinnt dann fast immer eben Torengruppen und jetzt ist es eben ein sehr, sehr knappes 4-3 gewesen. Gab auch nicht die eine Überspielerin bei Torengruppen, also Vera Kaupi hat ein Tor gemacht, aber ich glaube, das war auch ihr einziger Scorerpunkt, gab 4 verschiedene Torschützinnen, also es war schon ein knappes Ding. 4-2 stand es vor dem letzten Drittel. Gleich zu Beginn vom dritten Drittel ist dann das 4-3 gefallen, also der Anschlusstreffer aus Sicht von Pixbo. Aber sie haben es dann nicht hinbekommen, am Ende noch den entscheidenden oder den Ausgleichstreffer zu machen. Von daher einmal mehr einfach gescheitert. Ja, ich würde, also ohne Sympathien für das ein oder andere Team zu haben, würde ich den Pixbo Ladies wünschen, dass dann vielleicht im Zuge der regulären Saison ein bisschen was geht und sie vielleicht, wenn sie beide ins Superfinale kommen, das Ding dann andersrum für sich entscheiden können. Ich glaube, das wäre ihnen zu gönnen, nach dem, was sie da in den letzten Jahren alles investiert haben. Und ist wahrscheinlich sowieso der Titel, den sie als deutlich wichtiger ansehen würden, würde ich mal behaupten. Dann sind wir wieder bei ein paar Transfer-News angekommen und ich habe das Gefühl, dass wir in den letzten Monaten hin und wieder darüber gesprochen haben, dass irgendwelche Stars in die Schweiz wechseln und diesmal geht es tatsächlich in die andere Richtung und zwar wechselt Noelle Seiler von GC Zürich zu Torengruppen im Sommer dieses Jahres. Noelle Seiler ja so ein bisschen ich sage jetzt mal liebevoll, die Hoffnung vom Schweizer Nationalteam. Mittlerweile da auch Kapitän. Einfach so der nächste aufstrebende Star aus der etwas jüngeren Generation. Ich glaube, er ist erst 23 oder so. Und will jetzt offenbar die nächsten Schritte machen und das Ganze in der SSL unternehmen. Und Michael Dudovic wechselt ebenfalls im Sommer dieses Jahres von Vila Ersingen zu den Växjö Vipers nach Schweden. Dudovic ja so ein bisschen der Floorball-Spieler der Slowakei, also die Slowakei, so ein bisschen im Schatten von Tschechien, macht ja auch eine richtig, richtig gute Entwicklung, mittlerweile klar unter den Top 6, schielt so ein bisschen auf die Top 5 und perspektivisch vielleicht sogar ein bisschen höher. Und er ist da einfach der Starspieler in der Nationalmannschaft, spielt schon seit Ewigkeiten in der Schweiz und war in den letzten Jahren eigentlich auch immer Topscorer bei Wieler, wenn ich mich richtig erinnere. Und will offenbar auch den nächsten Schritt machen und geht mit Växjö jetzt auch nicht zu irgendeinem Verein, sondern zu einem der erweiterten Titelkandidaten, würde ich sagen, in Schweden. Also die ersten zwei Vereine, die dann immer genannt werden müssen, sind ja Storvretta und Falun. Aber ich würde sagen, direkt dahinter kommen mittlerweile Växjö und Pixbo. Also da bin ich gespannt, wie und ob er sich durchsetzen wird in der SSL.
Ist, glaube ich, damit auch der erste Slowake, der in der SSL überhaupt spielt. Hat es ja schon einige sogar deutsche Spiele gegeben, aber ich glaube, ich der erste.
Wollte ich ja sagen, überhaupt weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, also ob es da irgendwie vielleicht mal jemanden gab, so 12 bestes Team am Ende der Bank oder so, aber ich denke, der erste auf jeden Fall, der einen gewissen Unterschied machen wird.
Wir haben auch die WM-Quali hinter uns mit der deutschen Mannschaft, aber mit vielen weiteren auch noch. Geschafft haben es am Ende, sich zu qualifizieren für die kommende Weltmeisterschaft in Malmö in Schweden. Neben Ausrichter, den gesetzten Schweden, auch Tschechien, Finnland, Schweiz, Lettland, Slowakei, Norwegen, Deutschland, Estland, Dänemark, Polen und Slowenien. Und dazu kamen jetzt noch vor kurzem Kanada, die sich in ihrem ewigen Duell, weil die Qualifikationsspiele in Nordamerika werden im Grunde immer nur zwischen diesen zwei Ländern abgehalten, gegen die USA durchsetzen konnten. Und dadurch sind die nächsten. Es kommen noch 3 Länder dazu aus Asien, aber die stehen noch nicht fest. Und der Auftritt der deutschen Mannschaft, ja, also ich würde sagen, gemischte Gefühle, um das ein bisschen zusammenzufassen. Es gab eine Gruppenphase aus 4 Mannschaften und dann musste noch ein Spiel in den Playoffs gewonnen werden. Und Deutschland gewann am Anfang gegen Island 16-1, unterlag dann Lettland richtig hart mit 1-10. Dann gab es noch ein 19-1 gegen Liechtenstein und abschließend ein 12-1 gegen Frankreich. Also bevor ich da jetzt meine Soße reingieße, Tillmann, was sind so deine Eindrücke von diesem ersten größeren Generalauftritt?
Oh, ich finde es gar nicht so einfach einzuordnen. Ich finde es ein bisschen fast schon, also witzig ist übertrieben, aber es waren ja im Prinzip 4 Non-Games, ne? Wenn man es mal runterbricht. So 3 unfassbar klare Siege und eine unfassbar klare Niederlage. Ist irgendwie so ein bisschen so, ja gut, also das hätte man sich auch irgendwie am Turnierbaum vorher ausmalen können, dass das irgendwie so verläuft. Hätte man gar nicht unbedingt spielen brauchen, so ungefähr habe ich mich teilweise gefühlt. Man muss natürlich sagen, gut, die 3 Kleinen, die muss man auch erstmal so von der Platte bügeln, ne? Gab ja durchaus auch schon die ein oder andere Qualifikation, wo sich dann so Teams wie Österreich oder so, ohne dass ich da jetzt jemandem zu nahe treten will, aber Teams, die eigentlich im Klassement deutlich unterhalb von Deutschland eingeordnet werden sollten, dass die eben auf einmal plötzlich ein Stolperstein waren und es am Ende noch um Tordifferenz ging und solche Geschichten, das war hier nicht der Fall. Also die hat man relativ glatt weggebügelt, good job. Aber das 1-10 gegen Lettland fand ich dann schon auch doll. Ich habe das Spiel nicht gesehen, die waren ja größtenteils alle wieder mitten am Tag und wenn man da irgendwie arbeiten muss, ist das immer ein bisschen schwierig. Ich habe mir aber danach die Highlights angeguckt und da haben wir beide uns ja auch schon ein bisschen drüber ausgetauscht. Die Highlights gegen Lettland sahen schon böse aus.
Ja, was mich überrascht hat, also gerade gegen Lettland, das Spiel, das war ja so ein relativ offenes 2-2-1, was die Jungs gespielt haben. Und man hat ja regelmäßig gesehen, wie Lettland da wirklich lockerflockig einfach durchspaziert ist. Oft mit so einem Doppelpass an der Bande, vielleicht nochmal ein bisschen tief gespielt ins Eck und dann spaziert einer in den Slot und kriegt den Ball regelmäßig serviert und irgendwie fühlt sich kein Spieler zugeteilt. Es ist klar, es ist im Augenblick halt eine relativ junge Mannschaft. Ich glaube, 2-3 erfahrene Spieler haben gefehlt. Und je jünger deine Mannschaft ist, desto langsamer.
Unter anderem übrigens Jakob Heinz und Janosch Brücker.
Genau, genau.
Die bei der letzten WM unsere beiden Topscorer, kleines Fragezeichen gewesen sind. Aber das vielleicht zur Ergänzung. Mhm. Nee, Michael Wöcker hat auch noch richtig viele Punkte gemacht. Aber auf jeden Fall Jakob Heinz Topscorer und Janosch Brücker ja auch einer der Schlüsselspieler gewesen. Sorry, kurzer Einwurf.
Ja, genau, aber ich glaube, das Problem war vielleicht sogar weniger die Offense als vielleicht gerade so dieses Defensivverhalten. Und klar, natürlich, wenn du dich jetzt nicht über einen ordentlichen Sturm entlasten kannst, dann tust du ja natürlich hinten nochmal schwerer. Ich fand das insgesamt, war das halt wirklich es war schon ein misslungener Auftritt. Und ich, na klar, natürlich, also Lettland hat Heimrecht gehabt, die Quali ist ja in Lettland abgehalten worden. Das kann man denen natürlich immer nochmal zugute heißen. Aber insgesamt war das halt natürlich eine kalte Dusche und vielleicht zur rechten Zeit. Vielleicht bedeutet das jetzt, dass man sich eben auf die WM mit ein bisschen mehr Demut vorbereitet. Ich glaube, diese Demut, ich hatte ja vor dem Spiel, vor der Quali, hatte Martin Brückner eigentlich angesagt, die haben schon vor, als Sieger vom Platz zu gehen gegen Lettland. Insofern hätte ich mir fast gewünscht, im Nachhinein sagt man einfach wirklich, wie scheiße dieses Spiel lief. Ich habe dann noch so ein kurzes Interview mit Tino von Pritzbürger geguckt und da hieß es, der meinte ja irgendwie so, wenn wir den Ball gehalten haben, dann hatten wir eigentlich viele gute Aktionen und haben sie einfach noch nicht genutzt und er war mal noch nicht so ganz auf dem Level. Und ich dachte mir, ich würde mir wünschen, dass da einer sagt, ja, also heute haben wir es einfach total verhauen. 1-10, wir sehen, wie riesig diese Baustelle noch ist und da müssen wir jetzt wirklich klotzen, um da anzuschließen. Es ist ein Spiel, ich weiß, aber ab und zu ist es, glaube ich, ganz gesund, wenn man sich auch rein Wein einschenkt. Aber ja, so war's und ich sehe das genauso wie du. Ich finde diese Quali in dem Format, in dem sie ist, etwas befremdlich und auch irgendwie fühlt sie sich so ein bisschen fast überflüssig an, weil dieses Spiel, also Crunch-Time hast du mir sicher nicht trainiert. Bei diesen Ergebnissen. Und ich glaube, es ist eigentlich ganz gut, dass in Zukunft halt diese Europameisterschaft da nochmal zwischengeschaltet werden soll, um einfach so ein Stelldichein, wo jedes Spiel mit 10 ja, Toren Abstand ja. Endet, einfach das ist einfach sowas.
Genau.
Einfach
also, ja, genau. Also ich habe jetzt nicht allzu doll auf die anderen Quali-Gruppen geachtet, aber zumindest die Gruppe, in der Deutschland war, es waren ja 2 Vierergruppen, die parallel ausgetragen worden sind, da hätte man sich, glaube ich, also mit nicht allzu viel Fantasie jedes Ergebnis, also natürlich nicht jedes Ergebnis, aber jeden Sieger einfach tippen können. Und zu 90% hätte man, glaube ich, richtig gelegen. Also ich habe das Gefühl, es gibt relativ wenig Potenzial hier irgendwie für Überraschungen. Und wenn es mal eine Überraschung gibt, dann ist es irgendwie gleich eine riesige Überraschung. Weil dann auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, dann sind es halt solche Sachen wie Lettland verliert gegen Frankreich oder so, weißt du? Also so weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, es ist alles so weit voneinander entfernt, dass es Überraschungen fast nicht gibt. Und wenn, sind es das so Wahnsinnssensationen. Ja, aber was du gesagt hast, wollte ich nochmal kurz anhaken, bin ich komplett bei dir. Also gerade wie oft die Jungs teilweise einfach ihren Gegenspieler komplett verloren haben, der dann irgendwie, also Ball gespielt, tief gegangen und dann ist kein Deutscher zum Begleiten mitbekommen, der hat am Ende wieder den Ball bekommen und den einfach reingenagelt. Das ist schon extrem häufig aufgefallen, fand ich schon krass auf dem Niveau. Man muss allerdings sagen, ich habe danach so ein bisschen gehört, dass Deutschland wohl ein bisschen die Taktik angepasst hätte und mal was ausprobiert hätte gegen Lettland. Ich weiß nicht, was da dran ist oder was auch nicht, aber habe ich zumindest Gerüchte gehört. Da kann man dann vielleicht einfach sagen, gut, das ist vielleicht einfach nicht aufgegangen. Mit der normalen Taktik wäre es vielleicht ein deutlich engeres Spiel geworden. Man hat einmal ein bisschen ins Klo gegriffen. Das muss ja auch erlaubt sein, gerade bei einem Spiel, wo du weißt, selbst wenn man unendlich abgeschossen wird, wie es ja so ein bisschen der Fall war, hat man danach eben immer noch das Spiel gegen Frankreich und solange man das gewinnt, hat man im Prinzip nichts verloren. Von daher,
ja, das stimmt.
Boy, gut, schauen wir mal, was bei der WM rauskommt. Ich habe aber trotzdem noch einen kurzen Funfact. Und im letzten Drittel habe ich gesehen, ist Deutschland über 18 Minuten und 47 Sekunden ohne Gegentor geblieben. Also fast 19 volle Spielminuten. Hat es aber trotzdem geschafft, das Drittel 3-0 zu verlieren. Also das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht so häufig gesehen. So, also drittes Drittel hat angefangen. Bei 40 Minuten und 18 Sekunden gab es ein Gegentor. Bei 40 Minuten und 59 Sekunden gab es ein Gegentor. Und bei 41 Minuten und 13 Sekunden gab es ein Gegentor. Da haben sich wahrscheinlich alle drei Lions einmal kurz einen Watscher abgeholt. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was da in der Kabine alles an Snacks zu sich genommen wurde. Das könnte vielleicht ein bisschen viel gewesen sein. gut, aber damit machen wir, glaube ich, einen Haken an das Quali-Thema, oder Jan?
Ja, das können wir machen. Wir machen jetzt was Ästhetisches. Und zwar, wir hatten ja dem FBC München, dem ach so erfolgreichen Neuling in der ersten Bundesliga, ein neues Logo vorgeschlagen. Und zwar waren wir davon überzeugt, dass einfach der Leberkäse irgendwie ins Logo gehört. Stattdessen haben sie sich jetzt aber ein doch recht fesches neues Logo basteln lassen. Und das ist jetzt offiziell. Ich muss dazu sagen, ich finde es so ein bisschen E-Sports-mäßig. Also es ist so ein bisschen...
Das war auch meine erste Assoziation. Ich habe das gesehen und dachte so, spielen die auch noch League of Legends nebenbei oder was ist hier der Plan?
Es ist ein bisschen
fand ich auch.
Es ist ein bisschen kühl, aber ansonsten, ich glaube, das muss in einen so ein bisschen reinwachsen und was ich übrigens da nur hinzufügen möchte, ich habe es ja so ein bisschen mit Wappen und sowas. Ich finde das immer schön, wenn Vereine so schöne Logos und Wappen haben, was ich wirklich das Land mit dem schönsten Vereinswappen, also ist auf jeden Fall Spanien. Also, wenn du da so durch diese ganzen Fußballligen wanderst und da musst du gar nicht irgendwo in der ersten sein oder zweite, dritte, vierte runtergehen. Das sind alles so, das, weißt du, so diese heraldischen, historischen, das hat alles so schöne Formen und so schöne Embleme und da drin so kleine Feinheiten und Komplikationen. Also wer sich wirklich so ein schönes, klassisches Wappen mal basteln will, schaut euch mal in Spanien um. Und übrigens ist mir noch eingefallen, wir hatten mal mit Berlin, hatten wir mal noch vor den Rockets, hatten wir noch ein anderes Logo überlegt. Also das poste ich irgendwann mal bei Insta, bei Konterpass. Da könnt ihr mal erzählen, was ihr davon haltet. Aber das ging auch in eine ganz andere Richtung.
Ich weiß ja, was kommt. Von daher bin ich schon gespannt. Okay, und dann kommen wir langsam zum Ende unserer News-Sektion und müssen noch kurz könnte auch ein bisschen länger werden, über die Red Devils Wernigerode reden. Und zwar haben die ein Statement auf Instagram rausgehauen oder eine Stellungnahme haben sie es genannt. Ich lese sie jetzt nicht komplett vor, weil sie relativ lang ist. Könnt ihr euch gerne selber gucken. Auf Instagram ist am 9.2. veröffentlicht worden. Im Prinzip geht es darum, dass sie noch nicht sicher sind, ob sie in der nächsten Saison überhaupt noch mit der Herrenmannschaft in der Bundesliga an den Start gehen können oder nicht. Und einen Auszug daraus lese ich jetzt doch einmal vor, und zwar: Hintergrund, ein Großteil unserer aktuellen Bundesligaspieler können den Aufwand, der für die höchste deutsche Spielklasse notwendig ist, nicht mehr leisten. Die langen Reisewege, die zahlreichen Doppelspieltage, das hohe Trainingspensum und eine enorm lange Saison rauben den Spielern neben beruflichen und privaten Verpflichtungen zu viel Zeit und Energie. Und im Endeffekt gab es jetzt meines Wissens nach nochmal eine Zusammenkunft mit Flobber Deutschland. Gab auch eine Bundesliga-Konferenz, soweit ich weiß, über der nochmal über ein paar Sachen gesprochen wurde, so nach dem nach dem Motto, kann es nächste Saison eigentlich weitergehen mit den Devils oder nicht? Und ich glaube, bis 28.02. muss man sich quasi, wenn man das möchte, von der ersten Bundesliga gewissermaßen abmelden. Also muss quasi einmal melden, dass man im nächsten Jahr nicht mehr in der Bundesliga an den Start gehen möchte. Der 28.02. ist heute noch nicht, von daher bin ich mir nicht sicher, worauf das Ganze jetzt hinauslaufen wird. Das wird sich dann wahrscheinlich irgendwie Ende Februar oder spätestens Anfang März zeigen. Aber ja, also so viel erstmal zur Ankündigung von Wernigerode. Jan, was sagst du dazu?
Ich hatte so ein bisschen gemischte Gefühle auch bei dieser Nachricht, weil ich habe einerseits natürlich Respekt davor, dass ein Verein versucht, seinen Kader richtig einzuschätzen und man will nicht, dass die Spieler irgendwie verbrannt werden und sich überfordert fühlen und wenn sie nächstes Jahr jedes Spiel 0-20 verlieren, dann haben sie auch keinen Bock mehr im Verein zu bleiben. Andererseits denke ich mir immer so, diese eine Abmeldung aus der ersten Bundesliga, da hätte man so ein bisschen wahrscheinlich besser vorplanen können. Und wenn man jetzt so ein bisschen zurückblickt, mit Sicherheit hat es irgendwelche internen Gründe gegeben, warum man jetzt in den letzten 15 Jahren, wo man eigentlich ein etablierter Bundesligist war, es nicht geschafft hat, sich eine neue Generation aufzubauen, die dann irgendwann schrittweise übernehmen kann. Ich weiß es, ich glaube, jeder von uns, der irgendwann mal in der ersten oder zweiten Bundesliga ein bisschen aktiv war, natürlich gibt es diese Umbrüche in den Generationen. Wir hatten sie in Berlin auch und dann sind halt ein paar Spieler ein bisschen länger geblieben, kamen neue Spieler dazu. Und dann hat man das irgendwie abgefangen. Jetzt hat, glaube ich, Wernigerode, der dieses Jahr, glaube ich, irgendwie 7 finnische oder ausländische Spieler, glaube ich, haben wir letztes Mal gezählt, ne? Das ist natürlich ein riesiges Pensum. Und wenn du jetzt siehst, naja, nicht mal mit 7 ausländischen Spielern reicht's für die Playoffs. Und wenn wir damit jetzt nächstes Jahr wieder scheitern und vielleicht können wir uns eigentlich gar nicht irgendwie 7 ausländische Spieler leisten, sondern es können dann nur noch weniger sein. Und dann stürzen wir damit auch ab. Das ist irgendwie auch doof. Dann lassen wir es lieber sein. Schwierig. Also ich glaube, wir sehen viel zu wenig in den Verein hinein, um das wirklich bewerten zu können. Ich finde das sowas irgendwie immer ein bisschen hausgemacht, wenn man wirklich in so eine Situation kommt. Und dass es jetzt daran liegt, dass die Liga zu groß ist oder zu lange dauert. Ich meine, du und ich, wir haben es ja selbst kritisiert, dass man die Liga irgendwie entschlacken sollte. Aber in diesem Zustand ist sie ja jetzt schon eine Zeit lang hineingewachsen. Und ich glaube, die meisten Vereine können das schon handeln. Die sind einfach nur vielleicht ein bisschen genervt davon oder würden sich wünschen, dass es halt alles ein bisschen einfacher ist. Aber man kann das natürlich schon irgendwie absolvieren. Es ist kein Grund, sich von der Bundesliga abzumelden. Insofern, das ist wirklich überhaupt nicht wertend gemeint. Das ist im Grunde ist eher so eine Art Reaktion oder so ein Rausspeien der ersten Gedanken, die man so im Kopf hat. Und glaube ich, die Lektion für alle anderen Vereine muss halt sein, ein bisschen weitsichtig zu schauen und zu arbeiten und zu wissen, na gut, okay, ich werde ja für die Spieler, die ich jetzt habe, irgendwann halt Ersatz brauchen. Und wenn die dann abwandern, aus welchen Gründen auch immer, oder älter werden, dann muss halt was nachkommen. Und wenn ich mich darum jahrelang nicht kümmere, wenn ich vielleicht meinen Schwerpunkt anders lege, dann fehlen mir die Spieler und dann habe ich halt ein Problem. Und das muss ich dann auf eine gewisse Weise halt lösen.
Also bin ich teilweise bei dir, teilweise auch nicht so ganz. Meine ursprüngliche Reaktion war ein bisschen ähnlich. Also ich habe das auch gelesen und hatte so direkt gemischte Gefühle, beziehungsweise ein bisschen zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Zum einen bin ich ja, glaube ich, derjenige von uns beiden, der noch mehr auf diesem Thema, die Bundesliga ist zu groß und die Saison ist zu lang und was auch immer rumreitet als du. Von daher habe ich mich hier erstmal bestätigt gefühlt. So nach dem Motto, so guck mal, die Saison ist so anstrengend, dass es selbst sogar ein der Vereine, die ja, Wernigerode würde ich schon als relativ gut strukturiert einstufen und ja auch einfach als ein der Vereine, die einigermaßen finanzkräftig sind, ne? Also dafür muss man sich ja nur angucken, wie viele Legionäre da im Kader spielen. Ich bin mir nicht sicher, wie das alles mit finanziellen Kompensationen und so weiter aussieht, aber ich gehe nicht dafür aus, dass die alle nur nach Wernigerode gezogen sind, weil es eine hübsche Stadt ist und man da ganz gut wohnen kann, sondern da wird es bestimmt den ein oder anderen Incentive gegeben haben. So, und selbst wenn die es jetzt, ich sag mal, nicht gebacken bekommen, mit ihrer Mannschaft den Aufwand von der ersten Bundesliga-Saison zu stemmen, dann finde ich, ist es einfach ein weiteres Indiz dafür, dass man hier mal so ein bisschen drüber nachdenken muss, ob sich eigentlich alles in die richtige Richtung entwickelt oder nicht. Von daher, das kann ich komplett nachvollziehen und finde es auch tatsächlich sehr, sehr positiv hervorzuheben, dass sie eben nicht sagen, gut, wir haben hier irgendwie 15-, 16-jährige Jungs, die könnten wahrscheinlich sogar schon Bundesliga spielen, aber wenn wir das machen, dann werden die gnadenlos verheizt, das macht keinen Sinn, dann gehen wir lieber den Schritt zurück und machen nochmal einen Neuaufstieg oder sowas in der Richtung. Und das wäre ja auch nur die letzte Konsequenz, ne? Also steht ja noch gar nicht fest, dass sie nächste Saison nicht mehr erste Bundesliga spielen. Das ist so ein bisschen die eine Seite. Auf der anderen Seite fand ich das Timing von diesem Statement sehr merkwürdig. Also wie gesagt, es kam am 9. Februar raus. Das sind dann noch, wenn ich jetzt irgendwie richtig gezählt habe, 19 Tage oder sowas bis zu der Deadline, wo man sich definitiv entschieden haben muss, dass man von der ersten Floorball-Bundesliga nächste Saison abmeldet oder nicht. Und jetzt einfach mal von außen betrachtet, hatte ich schon länger den Eindruck, dass es in Wernigerode irgendwie, ich sag mal nicht schlecht läuft, aber zumindest irgendwie ein bisschen unrund ist. Ne, weil letzte Saison hatten sie ja auch schon 5 Legionäre im Kader und haben es damit nur in die Playdowns geschafft. Sind da dann relativ souverän, haben sie den Klassenerhalt hinbekommen, haben, glaube ich, die Eagles Dresden in 2 Spielen abgebügelt. Das Thema war relativ schnell durch. Von daher, sie waren jetzt auch nicht abstiegsgefährdet, aber man kann auch nicht sagen, dass sie mit dem Kader mit 5 Legionären großartig was erreicht hätten. Und diese Saison ging es ja noch krasser in diese Richtung, dass sie gesagt haben, gut, die 5 letzte Saison haben nicht gereicht, jetzt holen wir uns 7. Und schaffen es damit auch wieder nur in die Playdowns. So, also wie gesagt, von außen betrachtet hatte ich schon das Gefühl, dass es da schon länger unrund und dass man dann quasi erst kurz vor Toreschluss einmal so ein bisschen, auf gut Deutsch gesagt, auf die Kacke haut und einmal sagt, hier Leute, so kann das aber alles nicht weitergehen, wir brauchen jetzt grundlegende Änderungen, weil sonst gibt es uns nicht länger in der Bundesliga. Das finde ich einfach extrem spät. Deshalb, ich hoffe einfach und würde auch davon ausgehen, dass da hinter den Kulissen schon ein bisschen was gelaufen ist in den letzten Monaten. Aber wie gesagt, diese Keule in der Öffentlichkeit auf Instagram, die kommt, finde ich, sehr, sehr spät. Also eben kurz vor Toreschluss, wenn man fast nichts mehr ändern kann. Naja, also das Statement ging ja so ein bisschen in die Richtung, nächste Saison muss es halt alles sich irgendwie ein bisschen anpassen und weniger werden, sonst können wir das nicht mehr leisten. Aber was soll sich denn jetzt nächste Saison noch ändern? Also die einzige Möglichkeit, es kann ja nicht irgendwie sein, dass du die Bundesliga irgendwie kleiner machst und dass Teams absteigen oder so. Die einzige Möglichkeit, die mir einigermaßen realistisch einfällt, ist, dass man quasi kurz, spontan über den Sommer nochmal alle Vereine an einen Tisch holt und sagt, gut, wir machen jetzt einfach 2 Staffeln, dadurch haben wir viel weniger Spiele. Aber es sind ja mittlerweile schon die Rahmenspielpläne fertig für nächste Saison oder nicht fertig, aber zumindest die Entwürfe sind mittlerweile im Äther unterwegs. Also die nächste Saison ist ja mehr oder weniger durchgeplant. Von daher, alles, was man jetzt noch ändern kann, ist ja wahrscheinlich die übernächste Saison. Deshalb, ja, also das Timing hat mich sehr gewundert und ich hoffe einfach, dass hinter den Kulissen schon vorher eine Menge versucht wurde und dass das nicht so ein bisschen die eine Geschichte war, die als letzte Patrone geschossen wurde, sondern dass es eben vorher schon Bemühungen gab, da ein bisschen was in die richtige Bahn zu bewegen und dass es jetzt einfach der letztmögliche Zeitpunkt war, um überhaupt noch was zu machen.
Ich glaube, diese Kurzfristigkeit, die fand ich auch ein bisschen störend. Du hattest vorhin gesagt, dass mit den Sponsoren, also das kann natürlich, wir sind als Podcast dafür da, jetzt Mutmaßungen anzustellen, weil dafür gibt's uns. Das mit den Sponsoren ist natürlich so eine Sache, also ich kann so ein bisschen aus Berliner Perspektive auch berichten. Wir haben ja, ich glaube, Lotto ist ja unser Hauptsponsor und ich glaube, Lotto ist auch eine wichtige Finanzierungsquelle für Wernigerode und wir waren vor nicht allzu langer Zeit schon ordentlich unter Druck, dass du im Grunde dieses Geld, was du von Lotto bekommst, und das ist ein sehr großer Batzen, das ist ein fünfstelliger Betrag, der im Grunde, ich weiß nicht, wie viel das jetzt ist.
Freut mich für euch, Jan, das freut mich für euch.
Ja, ja, na, zu diesem Thema können wir irgendwann mal plaudern, weil ich finde das extrem wettbewerbsverzerrend, dass es überhaupt dieses Programm gibt und dass es nicht in den einzelnen Ländern gleich umgesetzt wird. Ja,
weil es eben, wollte ich gerade sagen, weil es Ländersache ist, ne?
Ja, aber also, ich verstehe das nicht.
Wir sind ja schon beim Thema, wir haben in Schleswig-Holstein keine Möglichkeit, daran zu kommen. Null.
Genau. Also ich finde das wirklich absurd. Und vor allen Dingen ist ja Lotto auch noch ist ja letztendlich ein Konstrukt, das halt auch staatlich gelenkt wird. Und also da gibt's halt die Möglichkeit, das theoretisch irgendwie so zu formen, weil es halt im Sport und gerade in diesem, ich will nicht sagen unprofessionellen, aber halt in diesem mittleren Segment an Sport Wettbewerben tatsächlich zu relativ viel Wettbewerbsverzerrung führt. Aber was ich sagen wollte war, dass du musst ja immer beantragen, dass du dein Geld kriegst für nächstes Jahr und da gibt es verschiedene Parameter und tatsächlich ist Erfolg auch einer dieser Parameter. Und als wir dann, glaube ich, zweimal nicht in die Playoffs gekommen sind, dann hieß es schon im nächsten Jahr, naja, also wenn das nicht gibt, dann gibt es entweder kein Lotto oder es gibt nur den Mindestbetrag. Und hätten wir damals Kosten gehabt für irgendwelche Legionäre oder sowas ähnliches, dann wäre das mit Sicherheit etwas gewesen, was wir schon prophylaktisch hätten streichen müssen, weil es absehbar war, dass wir vielleicht dieses Geld nicht bekommen. Wir haben dann am Ende ist alles gut gegangen und ich glaube, wir hatten dann irgendwie doch noch eine ganz brauchbare Saison. Aber ich glaube, dass so ein Druck halt schon passieren kann. Und das kann vielleicht auch noch eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, ja, also ja. Deshalb war ich auch so ein bisschen vorsichtig, weil man halt in diese Prozesse nicht reinsieht. Und ich kann auch ein bisschen verstehen, dass die Red Devils sich da zurückhalten und dann vielleicht auch Gründe natürlich kommunizieren, wo sie sich selbst so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Aber ja, so ist es halt. Was mich am meisten stört ist, oder was ich hoffe, dass nicht passiert, dass der Abstiegskampf dadurch dann irgendwie obsolet wird, weil auf den hatte ich mich eigentlich gefreut und ich glaube, wenn wir gleich zum Thema WhatsApp-Bundesliga kommen, dann können wir da vielleicht nochmal tiefer drauf eingehen.
Ja, haken wir gerne auf jeden Fall gleich nochmal ein. Eine Sache wollte ich gerade noch ansprechen, habe ich ein bisschen vergessen. Und zwar hatten wir jetzt ja, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, dass hier scheint es ja irgendwie, im Prinzip fehlt Wernigerode ja eine Generation Spieler. Ne, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen richtig interpretiere, dann sind es jetzt so irgendwie die Anfang 20, Ende 19-Jährigen oder sowas, die man wahrscheinlich schon mal mit in die Bundesliga reinwerfen könnte und dann sind die vielleicht nicht gleich irgendwie top dabei oder so, aber sie können quasi so die nächsten Leistungsträger sein. Und das gleiche Thema hatten wir damals vor ein paar Jahren ja, glaube ich, auch bei Lilienthal, als die den Zwangsabstieg angegangen sind. Und du sagtest vorhin, dass da vom Verein vielleicht ein bisschen zu kurzsichtig gearbeitet wurde, was Nachwuchsarbeit angeht, so mehr oder weniger. So habe ich dich zumindest verstanden. Korrigiere mich, wenn ich
Kaderplanung zumindest, ja.
Genau. Ich finde tatsächlich, dass man das im Floorball schwer pauschalisieren kann. Also kann gut sein, dass du recht hast. Dafür müsste man wahrscheinlich in den Verein ein bisschen tiefer drinstecken. Tun wir jetzt beide nicht. Aber ich finde, wir sind als Floorball-Sport noch so klein. Und wenn man mal irgendwie auf einen gewissen Jahrgang oder so in der Region oder auf so 2-3 Jahrgänge hintereinander keinen Zugriff hat, dann ist es auch extrem schwer, da ranzukommen. Und gleichzeitig ist es auch nicht so einfach, die Lücken dann irgendwie von außerhalb aufzufüllen. Weißt du, wie ich meine? Also wenn du so eine krasse Nachwuchslücke hast, ich weiß nicht, ob man das immer den Vereinen ankreiden kann, sozusagen, naja, hättet ihr halt mehr Arbeit investieren müssen. Weil ich habe durchaus auch schon mal die ein oder andere Erfahrung gemacht, wo ich das Gefühl hatte, ey, du kannst hier machen, was du willst. Der Jahrgang, der will einfach nicht.
Ja, das kann sein, aber das ist dann vielleicht ein Jahrgang oder es sind zwei oder es sind 3 Jahre. Aber das kann ja dann nicht, das kann ja nicht die Mehrheit des Kaders sein. Also die Mehrheit des Kaders kommt selten aus einem Jahrgang raus.
Das stimmt auch, ja.
Also du hast natürlich eine gewisse Vorarbeit und du wirst eine gesunde Demografie haben in deinem Kader. Du hast wahrscheinlich ein paar Jüngere, du hast ein paar Mittlere und dann hast du vielleicht 2-3 alte Hasen. So, das ist so der Wunsch, den wahrscheinlich jeder Verein hat. Und man kann im Grunde man befindet sich in so einem kontinuierlichen Übergang im Grunde immer, so dass über die Übergabe des Feuers von den älteren Spielern auf die Jüngeren und im Grunde gibt es nie so eine richtige Generationslücke. Wenn es die mal gibt, ja, okay, gut, dann bricht ein bisschen was ein und dann fällt der Verein ein paar Stufen runter. Vielleicht steigt auch der Verein ab. Aber dann ist es halt so. Wir hatten dieses Gespräch in Berlin vor ein paar Jahren, wo wir meinten, du, kann ja sein, dass der Verein absteigt. Na, und dann steigt er halt ab. Dann ist das halt eine gesunde... Du meinst,
dass man dem Abstieg nicht unbedingt vorausgreifen muss quasi, sondern dass man...
Ja, ich weiß, dass man dann vielleicht auch sich denkt, naja gut, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, wahrscheinlich werden wir nächstes Jahr absteigen, na gut, dann gönnen wir uns jetzt halt irgendwelche teuren Verstärkungsspieler nicht. Dann wiederum haben wir einen Kader, der im Grunde nur aus irgendwelchen grünen Gemüse besteht und dann kriegst du halt in jedem Spiel 1-17 und dann haben die Jungs keinen Bock mehr und sowas. Aber das kommt mir halt schon so pessimistisch vor, dass falls das tatsächlich der Fall ist, dann kehre ich aber zurück zu der ursprünglichen These, dass du dann tatsächlich schlecht vorgeplant hast, weil also so tief zu fallen, das müsstest du eigentlich mit einer einigermaßen brauchbaren Kaderpolitik hinkriegen. Und ich weiß, was man mir jetzt zuschicken wird. Man wird sagen, naja, aber nicht alle wohnen in Berlin, wo dann die Leute immer jede Woche neu hinziehen und dass man dann seinen großen Kader zusammen hat und ein Ballungsgebiet von 3,5 Millionen. Das kann sein, aber ich weiß, dass eher in diesen Städten, beispielsweise Wernigerode oder Weißenfels oder Kaufering, man hat wiederum andere Vorteile. Ne? Du hast wiederum besseren Zugriff auf die Schulen, du kannst wiederum etwas langfristiger planen und das hat dann wiederum seine anderen Vor- und Nachteile. Und ich glaube, der Aufbau einer einer Jugendkategorie ist es nicht wirklich. Und wir erleben ja was Ähnliches, theoretisch gerade jetzt bei Kaufering. Also Kaufering hatte ja diese goldene Generation um Max Falkenberger und Tino von Pritzbür und die damals den Verein im Grunde alleine in die erste Liga geschossen haben, dann gleich Bronze geholt haben, und das war im Grunde eine Generation. Das fühlte sich so an, das ist so eine Schulklasse, die im Grunde dieser Kader ist zusammengewachsen, die haben zusammen früher Lutscher gekauft und jetzt sind sie halt in der ersten Bundesliga zusammen unterwegs und super. Und irgendwann gehen die Leute natürlich verloren, es muss eine neue Generation nachkommen und vielleicht kann die nicht so gut nachziehen, und im Augenblick, ja, ist Kaufring wahrscheinlich einer der Hauptkandidaten für einen Abstieg, kann ja passieren, aber dann ist es halt so, ne? Dann hast du mal so eine Lücke, dann konntest du die halt nicht automatisch schließen, weil halt das davor war dann halt wirklich eine Zufallsgeneration, aber du siehst auch gerade im Fall von Kaufring, dass da halt diese jungen Spieler kommen und die werden dann halt meinetwegen dieses Jahr halt Letzter und dann spielen sie mal eine zweite Bundesliga, reifen da an und dann nehmen sie halt wieder Tempo, aber dieser freiwillige wirklich ganz tiefe Aufprall, wo es richtig knallt, wo du dann nur noch 16-Jährige im Kader hast, die nicht mehr Bundesliga spielen können. Ich glaube, da hat schon jemand Fehler gemacht, ja? Oder es ist irgendwas passiert, was wir dann halt nicht wissen. Das ist so, glaube ich, das, wonach es halt so ein bisschen müffelt. Aber wie gesagt, ich will jetzt um Himmels Willen auch nicht irgendwie nach Wernigerode schießen. Wir versuchen das ja nur zu interpretieren, ne? Wann passiert's oder wann kommt es eigentlich zu einer Situation, dass ein Erstligist, der über Jahre hinweg sogar zur Spitze gehörte und eigentlich immer irgendwie so einen Meisterschaftsmitanspruch hatte oder zumindest an diese Spitze immer anschließen wollte, dass der plötzlich so tief fällt, dass er in die zweite Bundesliga durchgereicht wird binnen von 2 Jahren, beziehungsweise nicht gar nicht durchgereicht wird, sondern sich freiwillig abmeldet. Und das ist schon, ich glaube, das ist schon eine krasse Entwicklung.
Ja, ist zumindest auch spannend, dass es mit Lienthal jetzt schon zweimal vorgekommen ist, ne? Und auch innerhalb von ja gar nicht so wahnsinnig großer Zeit. Ich weiß gar nicht, wann war das mit Lienthal? 2018 oder so?
Das war vor Corona, oder?
Vor Corona. 2019 vielleicht? Ja, wie dem auch sei. Ja. Okay, würde ich sagen, Haken dran an das Thema, ne? Beziehungsweise Haken kann man eigentlich nicht sagen. Wir müssen ja noch gucken, wie sich das Finale entwickelt und was noch passiert, aber wir sprechen erstmal nicht weiter drüber. Und dann als letzte Rubrik aus unserer News-Sektion gibt es auf der Seite von floorball.de einen Artikel, der nennt sich Aufarbeitung der Vorkommnisse im Damen-Floorball. Unterschrift Unterstützung für Betroffene, Schutzmechanismen im Verband und personelle Konsequenzen. Und da geht es nochmal um dieses Thema, was wir im Oktober, November, Dezember. In einer der Folgen hatten wir länger drüber gesprochen. Da ging es um Vorkommnisse im Kreise der oder im Rahmen der Damen-Nationalmannschaft von Floorball Deutschland von vor ein paar Jahren, die in höchstem Maße einfach unsauber waren und jetzt aufgearbeitet werden sollten. Und da gab es ein relativ krasses Statement von Floorball Deutschland, wo Konsequenzen angekündigt worden sind. Und wir beide haben schon gesagt, dass wir das Statement damals gut fanden, weil eben relativ konkret benannt wurde, was die Schritte sind, die unternommen werden sollen, und dass es dadurch eben so eine gewisse Verpflichtung geschaffen wurde, ne? Weil so Corporate Apologies kann man immer schnell mal raushauen und irgendwie auf seine Website schreiben, ja, was da alles passiert ist, ist alles blöd und finden wir alles nicht gut und unterstützen wir noch nicht und sind auf jeden Fall auch für die Opfer da, und dann passiert eigentlich nie wieder was. Und Floorball Deutschland hat ja hier eben das so gemacht, dass sie quasi messbare und nachvollziehbare Konsequenzen angekündigt haben. Und jetzt gibt es das Follow-up und die Konsequenzen scheinen tatsächlich umgesetzt worden zu sein. Und zwar ist das Ganze, ich fasse es jetzt nur grob zusammen, wer möchte, kann sich es gerne selber durchlesen auf der Homepage, ist das Ganze dreigeteilt. Zum einen, erster Punkt ist, es wird Unterstützung für Betroffene geben. Da wird mit einem Verein zusammengearbeitet, der nennt sich safesport.ev. An die sich Betroffene wenden können und da dann eben Unterstützung erfahren würden. Und das Ganze natürlich anonym. Punkt 2 sind personelle Konsequenzen, also dass gewisse Personen, die in diesem Rahmen angeschuldigt worden sind, nicht mehr für Floorball Deutschland arbeiten werden. Und dass der dritte Punkt sind Schutzmechanismen und Prävention im Verband. Auch da wurde ein bisschen was investiert. Zum Beispiel gibt es jetzt, weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, Jan, wenn du auf floorball.de gehst, gibt es unten rechts jetzt so einen kleinen Button, der einfach Vorfall melden, so einen kleinen roten Button, der einfach Vorfall melden heißt. Der ist, glaube ich, in diesem Zuge eingeführt worden. Also in dem Bereich hat sich schon ein bisschen was getan, sodass jetzt zumindest die Schwelle, etwas zu melden und so wirklich extrem gering ist. Finde ich auch insgesamt super positiv, also stark, dass sie nicht nur Sachen angekündigt haben, sondern die dann auch weiterverfolgt und umgesetzt haben. Und ich glaube, federführend wurde das Ganze gemacht von Leonie Buhl und Niklas Wagner, die ich auch einfach nochmal positiv hervorheben möchte, weil, kann man eigentlich nicht oft genug sagen, in der Zeit, in der diese ganzen Vorfälle passiert sind, waren die beiden und generell der Vorstand von Floorball Deutschland jetzt eben noch nicht in der Verantwortung, beziehungsweise war ganz frisch in der Verantwortung und größtenteils hat sich das vorher abgespielt. Von daher finde ich es wirklich, wirklich super positiv, dass sich der Vorstand da so sehr gerade in Person von den beiden mit auseinandersetzt und nicht einfach so schulterzuckend sagt, ja, waren ja andere Leute, war vor unserer Zeit. Das finde ich stark. Ich glaube, da hätte man als Verband, wenn man das gewollt hätte, auch durchaus einen einfacheren Ausweg finden können im Sinne von, naja, wie gesagt, war vor unserer Zeit, ist uns egal. Und dann gehen wir rüber in unsere große sportliche Rubrik für diese Woche und zwar in What's Up Bundesliga. Zur Abwechslung, Jan, würde ich vorschlagen, dass wir einfach mal mit den Damen anfangen, mit der ersten Bundesliga-Damen, um genau zu sein. Da ist die Saison tatsächlich noch nicht komplett zu Ende gespielt. Es gibt 8 Teams in der ersten Bundesliga, wer einmal kurz nachrechnet, jeder spielt 2-mal gegen jeden, das heißt, man muss am Ende auf 14 Spiele kommen und die Ladies haben jetzt alle 13 Spiele absolviert. Die Tabelle stellt sich folgendermaßen dar: Weißenfels auf 1, Hamburg auf 2, Dümpten 3, Leipzig Grimma 4, Bonn 5, Berlin 6, Berlin-Brandenburg ist es, glaube ich, ne? Ah, da habe ich die Brandenburgerin untergebuttert, das tut mir leid. Erlensee auf 7 und Bremen auf 8. Und es gibt hier, darüber haben wir schon häufiger gesprochen, diese klare Teilung zwischen Top 4 und Bottom 4, die gibt es auch weiterhin. Es war, wenn ich das alles richtig verfolgt habe, weiterhin so, dass keins der Bottom 4 Teams überhaupt einen Punkt geholt hat gegen eins der Top 4 Teams. Von daher wird das sicherlich auch in den Playoffs sich ähnlich fortsetzen. Und die Spiele, die noch ausstehen, sind aus meiner Sicht auch alle relativ eindeutig. Ich gucke noch einmal kurz nach. Es wird noch gespielt, Berlin-Brandenburg spielt noch zu Hause gegen Bonn. Das wird wahrscheinlich nochmal eine relativ enge Partie. Das sind direkt Tabellennachbarinnen. Allerdings hat Bonn 5 Punkte Vorsprung auf Berlin. Da geht es also in dem Sinne eigentlich um fast gar nichts. Die spannende Partie ist Dümpten. Die spielen nämlich zu Hause gegen Weißenfels. Und wenn Weißenfels die Partie verlieren sollte, dann würden die Lady Piranhas Hamburg noch von Platz 2 auf Platz 1 springen, vorausgesetzt, dass sie auswärts Erlensee schlagen. Aber wie gesagt, Erlensee ist das siebtplatzierte Team. Die Hamburgerinnen haben eine Hotstreak ohne Ende am Laufen. Von daher gehe ich davon aus, dass sie das Spiel holen werden. Und dann gibt es noch die Partie Leipzig-Grimma gegen Bremen, wo ich jetzt auch einfach mal darauf wetten würde, dass Leipzig das Spiel gewinnt. Bremen insgesamt erst mit 3 Punkten. In die Playoffs, das ist meines Wissens nach auch schon mehr oder weniger fix. Theoretisch könnte Erlensee noch in die Playoffs kommen, wenn Berlin verliert und Erlensee Hamburg schlägt. Relativ unwahrscheinlich. Könnte natürlich immer klappen. Keine Ahnung, vielleicht ist es für Hamburg auch der letzte Spieltag und sie sagen, es ist alles anstrengend, nach Erlensee zu fahren und so. Wir fahren da mit dem Minikader hin und dann ist Erlensee vielleicht für eine Überraschung gut, aber ich würde mal nicht davon ausgehen. Und die Playoffs werden gespielt in der Damenliga so, dass die Top 6 weiterkommen und dann spielen die Dritt- bis Sechstplatzierten spielen quasi ein falsches Viertelfinale gegeneinander. Die Erst- und Zweitplatzierten Teams haben spielfrei und danach geht es ins Halbfinale. Das würde, wenn sich nichts mehr ändert, bedeuten, dass Dümpten gegen Berlin spielen würde und Grimma gegen Bonn. Und auch da gehe ich davon aus, dass es relativ eindeutige Geschichten sein werden, weil, wie gesagt, selbe Thematik. Die Top-4-Teams haben bisher alle Spiele gegen die Bottom-4-Teams gewonnen. Ich rechne den Dragons Bonn ganz, ganz, ganz kleine Außenseiterchancen gegen Leipzig-Grimma zu. Einfach weil es eine Serie ist. Die haben einen guten Trainer. Da kann man vielleicht noch ein bisschen was anpassen. 2 aus 3 gewinnen ist einfacher als mit cleveren taktischen Anpassungen, als einfach nur ein Spiel mal eben so im Vorbeigehen zu machen. Aber ja, also ich gehe davon aus, dass Dümpten und Leipzig ins Halbfinale kommen werden.
Und wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, dass wir heute so einen kleinen Vergleich zu dem machen, womit wir eigentlich diese Bundesliga-Saison angefangen haben, und zwar mit unserem Tippspiel-Derby. Jetzt ist es natürlich ein bisschen tricky, weil bei den Damen dieses eine Spiel noch fehlt. Deshalb ist es nicht so einfach. Aber man kann sagen, also du hast noch die Chance, zumindest deine Tabellenersten richtig hinzukriegen, und zwar mit Hamburg. Hamburg könnte da ja noch eigentlich durchrutschen. Ich bin im Grunde verbrannt, weil ich hatte alle Hoffnungen auf Dümpten gelegt. Das wird nichts mehr. Wo wir beide tatsächlich versagt haben, ist Weißenfels, haben wir beide unterschätzt. Du hast sie sogar auf dem vierten Platz runtergereicht. Ich habe zumindest den dritten Platz versprochen. Und was an den allerletzten Tabellenplätzen passiert, da waren wir noch einigermaßen präzise. Ich glaube, Bremen hatten wir beide, Erlensee als Vorletzten, und dann du hattest Berlin. Ich hatte Berlin noch so einen Bonusplatz reingequetscht, dann waren sie bei mir Fünfter.
Ich wollte gerade sagen, also wenn sich nichts mehr ändert, dann habe ich die Bottom 4 ja komplett richtig getippt.
Ja, hast du tatsächlich.
Kann man sich mal auf die Schulter klopfen. Zählen wir irgendwie Punkte, Jan, oder so? Und wenn ja, wie machen wir das, um dann am Ende zu sagen, wer der bessere Tipper ist?
Naja, das hätte ich mir natürlich am Anfang überlegen sollen. Ich glaube, es sollte auf jeden Fall Bonuspunkt für den Meistertitel geben. Weil der kann dann nochmal viel reißen. Und ich meine, ob du jetzt 2 Punkte mehr irgendwo gerissen hast oder nicht, und dann bist du halt Dritter oder Fünfter, das ist jetzt, also es wiegt jetzt nicht so schwer als der letztendliche Meister der Liga, oder? Mhm. Auch wenn es bei mir dann theoretisch jetzt, also ich habe Dümpten als Meister getippt, du hast Hamburg als Meister getippt, also bist im Augenblick wahrscheinlich auf einem besseren Weg, aber da würde ich ein bisschen mehr Punkte verlagern. Ich glaube, das können wir uns vielleicht nach der Sendung heute nochmal überlegen.
Okay, machen wir. Macht wahrscheinlich auch Sinn, wenn wir damit dann vielleicht warten, bis die Saison komplett durch ist. was man noch positiv erwähnen kann, ist, die Topscorerin haben wir tatsächlich beide richtig getippt. Und zwar, kann ich mich noch daran erinnern, ich weiß nicht, ob es letzten Monat war oder vorletzten Monat, hatten wir eine Folge, wo wir so davon gesprochen haben, oh, die Scorerwertung in der ersten Bundesliga Damen ist dieses Jahr so eng. Und wir sind ganz gespannt, wie sich das noch entwickelt. Und jetzt hat Lena Best 56 Punkte aus 13 Spielen gemacht. Und dann kommt Weinona Jürgens, ihre Sturmkollegin, mit 44 Punkten aus 10 Spielen. Und dann kommt Ina Jensen von Hamburg mit 35 Punkten aus 12 Spielen. Also ich glaube, das Thema ist auch durch, wenn nicht gegen Erlensee noch ganz, ganz komische Sachen passieren und Ina irgendwie 25 Tore schießt, dann ist die Scorerwertung am Ende wahrscheinlich doch ein bisschen eindeutiger, als wir das erwartet haben.
Wobei, als alter Statistikstudent möchte ich nur darauf hinweisen, hätte Weinona ihre 13 Spiele absolviert, wie Annalena auch, dann könnte es noch sehr, sehr eng werden, weil sie hat im Grunde pro Spiel ungefähr 4,5 Punkte gesammelt und dann hätten wir wahrscheinlich auch das verkackt. Aber hat sie nicht.
Das stimmt.
Man muss ja als in die Topscorer-Wertung gehört auch so ein bisschen die Ausdauerfähigkeit und die Widerspenstigkeit, dass man halt sich nicht auf dem Weg zum Titel verletzt, oder?
Ich wollte gerade sagen, nordamerikanischer Klugschiss, the most important ability is availability.
Ja, genau.
Den kannst du dir merken, Jan, wenn du mal wieder ein Team trainierst, wo deine Topscorer irgendwie reihenweise ausfallen, ne? Das gehört eben auch dazu zum absoluten Spitzensportler.
Ist richtig.
Und Lena West hat eben alle 13 Spiele gemacht. Ich glaube, die macht auch eigentlich jedes Mal alle 13 Spiele. Also ich kann mich fast nicht daran erinnern, dass die mal verletzt war oder krank oder so. Da scheint schon ein bisschen was richtig zu laufen.
Gut für sie.
Gut. Und dann gehen wir in die erste Bundesliga Herren oder wollen wir als kleinen Spannungsbogen zur Abwechslung mal kurz über die zweite Bundesliga Herren sprechen?
Das können wir sehr gerne machen, wenn du da eine spannende Zusammenfassung hast.
Das ist tatsächlich jetzt ganz witzig. Die zweite Bundesliga, es gibt ja 3 Staffeln, die haben alle deutlich weniger Spiele als die erste Bundesliga. Mhm. Aber im Gegensatz zur ersten Bundesliga, die jetzt durch ist, spielen die alle noch. Das finde ich vom Spielplan her ein bisschen merkwürdig, aber gut, wie dem auch sei. Und es ergibt sich, finde ich, eine ganz spannende Konstellation, dass wir 4 Teams haben, die scheinbar alle anderen relativ klar in den Schatten stellen. Also ich muss mich da ein bisschen, natürlich als Trainer von Schenefeld, ein bisschen lobend selber erwähnen. In der Nordstaffel ist Schenefeld komplett ungeschlagen, hat bisher jedes Spiel gewonnen mit einer Tordifferenz von 105. Knapp dahinter Lienthal, hat auch jedes Spiel gewonnen, abgesehen von dem einen Duell, was schon gegen Schenefeld gespielt wurde. Da haben sie mit einem Tor verloren und die haben eine Tordifferenz von 116. Alle anderen Teams in der Staffel haben ein negatives Torverhältnis. Also da sind die Kräfteverhältnisse relativ klar durchstrukturiert. In der Oststaffel gibt es auch ein komplett ungeschlagenes Team. Das ist der SCD HFK Leipzig. Auch alle 10 Spiele bisher gewonnen. Haben eine Tordifferenz von nur in Anführungszeichen 38. Ich würde allerdings die Oststaffel in der Breite wahrscheinlich ein bisschen stärker einschätzen als die anderen beiden Staffeln. Ich glaube, da passiert es einfach deutlich seltener, dass man mal ein Team irgendwie mit 20-3 oder so wegschießt, wie es in der Nord- und der Südstaffel schon einigermaßen häufig vorgekommen ist. Ich glaube, deshalb haben die einfach eine realistische Tordifferenz und keine, die so wahnsinnig aufgebläht ist. Und in der Südweststaffel haben wir auch ein Team, was ungeschlagen vorangeht. Das ist der TSV Teubut Eberskönz mit einer Tordifferenz, also auch 10 Siege aus 10 Spielen mit einer Tordifferenz von 94. Also auch die rasieren die Liga komplett. Und könnte jetzt natürlich ein bisschen vorgreifen. Ich kenne die Teams aus den anderen Staffeln teilweise nicht. Ich weiß nicht, wer da vielleicht für die ein oder andere Überraschung gut ist. Aber ich könnte mir gut vorstellen, je nach Konstellation im Viertelfinale und so, dass man diese 4 Teams dann auch im Halbfinale sieht und dass eins von diesen 4 Teams nächste Saison in der ersten Bundesliga auftauchen wird. Ich bin natürlich immer nicht sicher. Es kann ja alle möglichen noch Aufstiegsverzichte geben und hast du alles nicht gesehen, die müssen ja bis Ende Februar gemeldet werden. Bisher weiß ich nicht, wer einen Aufstiegsverzicht macht und wer nicht. Erfahrungsgemäß waren es aber immer so ein oder zwei Teams, bei denen man nicht damit gerechnet hätte, dass sie gar nicht unbedingt aufsteigen wollen. Von daher schauen wir mal, wer dann am Ende tatsächlich aufsteigen will, aber wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, diese 4 Teams kommen ins Playoff-Halbfinale.
Ich hätte mich übrigens über ein Comeback des UHC Döbeln gefreut. Der hat ja vor einigen Jahren die erste Bundesliga ordentlich aufgemischt. Liebe Grüße an Philipp Hammann, der dort, glaube ich, die Trainerriege zumindest mitlenkt. Aber die hatten so einen kurzen Auftrieb, haben dann aber wieder Schwung verloren. Und irgendwann, Tillmann, müssen wir über den FC Rennsteig Avalanche reden. Weil irgendwie als Projekt finde ich das wirklich faszinierend. Es ist noch nicht so lange her. Da gab es doch diese Geschichten, wie sie im Grunde hochtalentierte, verdiente tschechische Spieler rübergeholt haben. Die haben dort gespielt mit so ein paar etwas noch unerfahrenen Spielern in Ausbildung und man sprach über große Ziele, dass man irgendwann auch die erste Bundesliga angreifen will und es wurde, glaube ich, auch relativ viel Geld investiert, da gab es ja viele, viele Berichte darüber, viele Geschichten und da gab es eine Saison, wo man so ein bisschen bei dem Aufstieg tatsächlich mitgemischt hat. Und mittlerweile ist man ja in dieser Staffel, das ist ja Südweststaffel, ist man tatsächlich Vorletzter, hat von 11 Spielen 10 verloren. Und egal welche Spieler man darüber geholt hat, und ich kann mich erinnern, das waren eigentlich sogar profilierte Namen aus Tschechien, es hat einfach null funktioniert. Also wirklich null funktioniert. Sogar in der zweiten Bundesliga. Und irgendwann würde ich da unglaublich gerne mal reinschnuppern. Und das soll jetzt gar nicht irgendwie hämisch oder gehässig klingen, weil mit Sicherheit hat man sich da viel Mühe gegeben, dass in einer Region, wo Floorball vielleicht noch nicht so ganz verankert war, etwas entsteht. Insofern Hut ab, sich diese Graswurzelarbeit hinzugeben. Aber als man damals eben versprochen hat, dass man mit diesem Verein einmal hochstürmen will und wie das überhaupt nicht geklappt hat. Die Geschichte würde ich irgendwann gerne würde ich da nochmal eintauchen.
Können wir gerne machen. Müssen wir wahrscheinlich den einen oder anderen Interviewgast einladen. Aber ich erinnere mich auch und ich glaube, Jan Faldus war tatsächlich einer der ersten, der von Rennsteig verpflichtet worden ist. Und ich glaube, da gab es eine Menge Zu- und Abgänge, aber der ist ja auch immer noch da und immer noch der Topscorer von denen. Ich glaube, das ist so ein Zorro-König. Aber du hast schon recht, also es scheint immer noch auf den einen oder anderen Verstärkungsspieler hinauszulaufen. Weil wenn ich mir einfach mal kurz die 4 Topscorer in der Scorerliste angucke, dann Jan Faldus, Marek Čejka, Jan Janicek und Ondrej Burčal. Also ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere von den Jungs tschechische Wurzeln hat.
Ja, wir hatten, glaube ich, vor, das ist schon ein paar Jahre her, haben wir so ein Vorbereitungsturnier in Rennsteig gespielt und da hatten sie wirklich, ein halber Kader waren Tschechen. Und wir dachten uns, boah, okay, gut, da haben sie sich aber was gegönnt. Naja, mal gucken, ob wir das jetzt überstehen, wie wir das überstehen. Und wir haben, glaube ich, 8-0 gewonnen. Und es war spektakulär, dass halt dieser Kader, der so gut aufgerüstet war, relativ wenig daraus machen konnte. Da haben wir gesagt, okay, gut, macht nichts, das wird noch was. Aber offensichtlich hat das Projekt jetzt erstmal nicht so ganz funktioniert. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, wo es hinführt.
Oder es wird einfach noch was.
Es wird noch was. Es ist eine Saat, die etwas länger braucht. Warten wir es ab.
Und dann können wir, denke ich, über die erste Floorball-Bundesliga Herren sprechen. Und ich würde vorschlagen, wir machen es auch hier ein bisschen spannend und fangen mit den Playdowns an. In den Playdowns, beziehungsweise unterm Strich. Also gibt ja 12 Teams, die ersten 8 kommen in die Playoffs, die unteren 4 kommen in die Playdowns. Sind gelandet die Red Devils Wernigerode, der TV Schriesheim, der Floorball Club München mit dem schicken neuen Logo. Das sieht gar nicht so schlecht aus in so einer Tabelle, muss ich sagen. Und als Letztplatzierter der VfL Redhawks Kaufering.
Ja, und da kommen wir jetzt zurück auf dieses Thema mit Wernigerode. Weil jetzt stellt sich die große Frage, wenn Wernigerode freiwillig absteigt oder absteigen will, bedeutet das, dass keine andere Mannschaft absteigt oder gibt es dann die Möglichkeit, dass zwei Mannschaften hochkommen? Ich glaube, das wird relativ klar in irgendwelchen DFBen geregelt, weil man hat mit Sicherheit aus der Geschichte gelernt, nachdem sich Lilienthal abgemeldet hat. Weiß ich nicht, stelle ich in den Raum, ich gehe davon aus, dass tatsächlich nur eine Mannschaft absteigen wird und dadurch dann dieses eine Extra-Team gerettet ist. Was ich aber sehr, sehr schade fände, weil ich würde mich tierisch freuen, wenn diese vier Mannschaften richtig harte, krasse, auf Leben und Tod Playdowns spielen würden, weil ich habe nämlich jetzt irgendwie so das Gefühl, irgendwie zwickt's im Schritt. Ich glaube, Kaufering würde noch so auf den letzten Metern noch mal so richtig aufholen. Die haben das letzte Spiel gegen Bonn gewonnen. Ich glaube, die haben, glaube ich, noch mal Oberwasser.
Ah, weiß ich nicht. Ich finde tatsächlich alle Teams, die hier unten drin stehen. Ich glaube, Wernigerode, würde ich behaupten, ist sogar am schlechtesten in Form von den vier Teams, die unten drin stehen. Ich glaube, die anderen drei, die sind alle einigermaßen auf einem guten Weg. Und ich bin auch nicht sicher, wie das Ganze jetzt aussehen wird. Also ich weiß nicht, ob, was ja nicht sein kann, ist, dass Wernigerode quasi einfach gestrichen wird, oder? Weil die Playdown-Paarung wäre ja gewesen, Wernigerode gegen Kaufering, was ja total abenteuerlich wäre, wäre jetzt einfach so, Wernigerode hat das Playdown-Halbfinale quasi verloren, weil sie ja absteigen wollen. Und dann wäre Kaufering gerettet. Weißt du, wie ich meine? Mm. Das wäre ja. Das wäre völlig abstrus, wenn es so kommen würde. aber ich weiß, ich habe die DFB nicht gelesen, keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass es, genau wie du schon sagtest, nach dem Präzedenzfall Lilienthal irgendwo geregelt ist. Wobei die Liga ja auch ein bisschen anders aussah damals noch, ne? Da waren es ja 10 Teams, von daher, ich bin mir nicht sicher. Und, bin ich mir nicht sicher. Lilienthal war damals ja auch ein Playoff-Team. Naja, also dadurch haben sich unten nochmal andere Konstellationen ergeben als jetzt. Ja. Was ich schon überlegt hatte, am meisten Sinn würde es eigentlich aus meiner Sicht machen, wenn du sagst, die Red Devils Wernigerode sind direkt abgestiegen, du musst keinen Absteiger mehr ermitteln, sondern du musst nur noch ermitteln, wer der Teilnehmer ist an der Relegation. Und dann könntest du theoretisch nochmal so eine richtig kleine, richtig geile Südliga machen, weil du hast da ja drin zufällig Schriesheim, München und Kaufering. Und ich dachte, jeder spielt einfach noch zweimal gegen jeden. Einmal auswärts und einmal zu Hause. Und der Tabellenletzte ist dann eben das Team, das in die Relegation muss. Das würde ich fetzig finden. Und wie du gerade schon gesagt hast,
Ja, das finde ich auch spannend. Ich bin jetzt tatsächlich so ein bisschen lauter am Denken, was tatsächlich so die fairste Lösung wäre. Weil wenn du tatsächlich Wernigerode streichen musst, weil warum sollten die jetzt irgendwelche Playdowns spielen, wenn sie dann sowieso
Ja, das macht keinen Sinn, dass sie noch spielen. Ja.
Genau, und vielleicht sogar ist es ja dann auch nochmal wettbewerbsverzerrend, weil wenn sie jetzt sowieso, wenn es um nichts mehr geht, dann haben es natürlich die Redhawks Kaufering auch vielleicht ein bisschen einfacher, wiederum als Tabellenletzter, willst du nicht haben. Das heißt, sie musst du irgendwie aus einer Gleichung rausnehmen. Das würde mich jetzt überraschen, ob es dafür wirklich schon eine feste Regelung gibt. Eher wird es dann dazu kommen, dass man sagt, na gut, die stehen fest. Und wer von den letzten dreien machst du dann vielleicht einfach, dass der 11. gegen den 12. Im Grunde dieses letzte Finale spielt und der letztendlich verliert, muss die Relegation spielen? Oder wäre auch das unfair, weil man dann wiederum
würde ich sagen. Also normalerweise könntest du ja sagen, Schriesheim muss ja eigentlich die Chance bekommen, auch noch abzusteigen. Weißt du, wie ich es meine?
Genau.
So, weil normalerweise das wären sie ja auch in den Playdowns und könnten zumindest gegen den Relegationsplatz spielen. Und es wäre merkwürdig, wenn du jetzt sagst, gut, jetzt hat sich aber einer schon abgemeldet, damit ist Schriesheim irgendwie gerettet. Also es geht jetzt gar nicht um Schriesheim, es geht mehr um diesen Platz 10 einfach. Das würde ich auch ein bisschen merkwürdig finden. Deshalb, wie gesagt, also ich glaube, die fairste und sportlich nachvollziehbarste Geschichte wäre das gewesen, wie ich es gerade so ein bisschen skizziert habe, dass man eben quasi nochmal so eine kleine Dreierliga bildet. Dann hätte jedes Team nochmal 4 Spiele. Das, finde ich, ist jetzt auch nichts, worüber du dich beschweren darfst, ne? Weil wenn du ins Playdown-Finale kommst, Playdown-Halbfinale hättest du dann ja schon gespielt, das sind bis zu 3 Spiele. Playdown-Finale sind nochmal bis zu 5 Spiele. Mhm. Das heißt, das Kürzeste, was du machen kannst, ist, wenn du Playoff-Halbfinale glatt in 2 Spielen gewinnst, dann hast du 2 Spiele gespielt. Und das Längste wäre, wenn du Playdown-Halbfinale 3 Spiele machst und Playdown-Finale 5 Spiele, dann bist du bei 8.
Ja.
Von daher, glaube ich, kannst du dich über 4 Spiele nicht beschweren.
Genau.
Also das würde ich tatsächlich nochmal finden, wäre eine coole Konstellation. Und um einmal den Bogen zu schlagen, dahin, was du gerade gesagt hast, ich finde tatsächlich, dass alle 3 Teams ziemlich formstark sind. Mhm. Also man muss einfach sagen, bei München, die sind nur 7 Punkte weg vom Playoff-Platz. Und denen, ich habe die Punkte jetzt nicht gezählt, aber gefühlt hängt denen einfach die Hinrunde noch nach. In der Rückrunde hatte ich den Eindruck, haben die sich richtig, richtig doll gefunden und haben richtig gepunktet und richtig geile Spiele abgeliefert. Kaufering hat sich auch wieder ein bisschen gefangen. Ich habe das Gefühl, die Hälfte ihrer Punkte haben sie irgendwie in den letzten 3 Wochen gemacht oder sowas. Man muss sagen, da hing auch viel damit zusammen, dass Moritz Leonhardt verletzt war. Der ist wahrscheinlich der eine Spieler, den sie absolut nicht ersetzen können. Der ist jetzt wieder dabei und punktet ordentlich. Der gibt ihnen sicherlich Auftrieb. Und bei Schriesheim hat in einem der letzten Spiele Alex Burmeister wieder mitgespielt. Hm. Und ich glaube auch direkt 3, 4, 5 Punkte oder sowas in der Richtung gemacht. Und darüber muss man eigentlich nicht lange reden. Wenn Burmeister dabei ist, dann ist Schriesheim einfach ein anderes Team. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er dauerhaft fit ist oder nicht. Aber wenn er wieder am Start sein sollte, dann glaube ich, werden das nochmal 3 Partien. Weiß man ja nicht. Aber es werden nochmal richtig spannende Spiele gegen den Abstieg.
Ja, das war gegen Weißenfels, weil da hat Schriesheim plötzlich zu Hause 8-7 gegen Weißenfels gewonnen, obwohl sie in so einer eigentlich in so einer Cold Streak waren. Aber in den Spielen danach wiederum verlieren sie gegen, glaube ich, Chemnitz und vor allen Dingen gegen München zu Hause mit 3-5. Und da frage ich mich, dann läuft wahrscheinlich, also dann kann es nochmal spannend werden. Hat auch Alex Burmeister übrigens nicht mitgespielt. Also ob das vielleicht dann so ein Kurzeinsatz war, man weiß es nicht, ob das was bringt. München übrigens damals, weil ich gerade das Spielprotokoll vor mir liegt, München war mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Feldspielern da und hat 5-3 in Schriesheim gewonnen.
Ja, aber bei Schriesheim sehe ich gerade, waren auch Alex Burmeister und Felix Künicke nicht dabei, ne?
Ja gut, also dann, aber du hast acht Feldspieler auf dem Schriesheimer Boden.
Das sind schon eine Menge Scorerpunkte, die wegfallen bei Schriesheim. Und man muss sagen, die Feldspieler von München sind im Schnitt ja, glaube ich, 17 Jahre alt oder so. Wahrscheinlich überhaupt nicht, dass die total im Arsch sind. Die könnten wahrscheinlich auch noch 3 Drittel spielen und irgendwann am nächsten Morgen wundern sie sich, dass sie ein bisschen Muskelkater haben. Ich glaube, das ist kein Problem für die. Und Julian Rüger hat das Ganze dann einfach von hinten dirigiert und gesagt, lauf dahin, lauf dahin, lauf dahin. So könnte ich mir das vorstellen, ist es gelaufen. Oh, Julian Rüger übrigens mit 3 Scorerpunkten in dem Spiel. Mhm. Guck an. Ja, also das zu der ganzen Playdown-Nummer. Es bleibt spannend, kann man wahrscheinlich sagen. Mal schauen, wie das Ganze dann ausgetragen wird, wenn sich das Ganze mit Wernigerode entschieden hat. Und dann rutschen wir rüber in die Playoffs. Letzter Spieltag ist übrigens gespielt, hatten wir vorhin gar nicht gesagt. Also hier ändert sich nichts mehr. Stehen quasi schon kurz vor Beginn der Viertelfinals. Und die Abschlusstabelle sah so aus. Weißenfels auf 1, Leipzig auf 2, Hamburg auf 3, Chemnitz 4, Holzbüttgen 5, Dresden auf 6, Bonn auf 7 und die Berlin Rockets auf 8. Ja, erstmal Gedanken zur Top 8 in der Bundesliga, Jan. Ich würde sagen, danach können wir noch kurz über die Playoff-Paarungen diskutieren, weil die stehen ja auch schon fest jetzt.
Also ich finde, überragende Saison. Also die 20 Jahre, die ich jetzt hier bin, also ich kann mich nicht erinnern, dass eine Saison übers ganze Feld hinweg so so aufregend war. Es gab mal vielleicht, dass die Top 4 wirklich sehr ausgeglichen waren und dass du nicht wusstest, wer von denen holt den Titel. Das hat es vielleicht mal gegeben. Aber dass diese Mitte so spannend ist und tatsächlich eigentlich wirklich bis zu den letzten 2-3 Runden stand auch der Strich nicht fest. Also das war noch eine extrem enge Nummer. Und wir haben auch jetzt am Ende im Grunde zwischen den Achten, zwischen den Rockets und dem Tabellendritten. Also früher ist es immer eine Mannschaft gewesen, die sind im Grunde irgendwann Mitte der Saison davongeflogen, habe ich hier 8 Punkte Unterschied. Also das zeigt einiges. Und wir haben auch die Konstellation, dass zum Beispiel der Tabellenfünfte von 12 Mannschaften hat eine -6 Bilanz, ja, das ist Holzbüttgen. Also dieses, wie eng diese Mannschaften zueinander stehen, ich fand das super. Deshalb macht es aber dann wiederum auch ein bisschen schwer, jetzt wirklich die genaue Positionierung zu interpretieren, ob das da nicht ein bisschen zu viel ist, weil ob du jetzt 35 Punkte hast oder 31 Punkte hast, macht jetzt die Kuh auch nicht fett, aber es sind halt 4 Punkte Unterschied. Und dann kannst du natürlich sagen, ja, ist eigentlich eine schlechte Leistung, wenn man da irgendwo Siebter, Achter ist. Gut, hättest du dieses eine Spiel gewonnen, bist du Vierter. Also lässt sich das vielleicht nicht so einfach interpretieren. Ist aus Berliner Sicht, muss ich sagen, 8. Platz ist eine herbe Enttäuschung, hat vielleicht auch so ein bisschen mit dem Verlauf zu tun gehabt, mit einer wie man die Saison bestreiten durfte. Andererseits, wie gesagt, also das ist alles so eng, das sagt recht wenig.
Wenn du jetzt einfach mal so auf die Tabelle guckst, Platz 1 bis 12, ganz spontan aus dem Bauch raus, Jan, für dich positive und negative Überraschung der Saison. Los.
Also positiv auf jeden Fall Dresden. Die haben uns Lügen gestraft, wenn wir dann zum Vergleich kommen mit dem, was wir ursprünglich getippt haben. Und beim Rest, ja, also Berlin mit dem Kader muss eigentlich höher platziert sein. Und das war's dann auch schon. Würde ich sagen, irgendwie gefühlt, oder? Was denkst du?
Positive Überraschung, gehe ich komplett mit dir. Also Dresden, unfassbare Saison. Also ich weiß immer noch nicht, wie sie das gemacht haben. Vor allem, wenn man sich mal ein bisschen in die Statistiken reingräbt, ja, und was die eigentlich so gemacht haben dieses Jahr. Ja. Die haben 100 Gegentore bekommen in 22 Spielen. Ja,
ist überragend.
Das ist die beste Defensive der kompletten Liga. Also inklusive Weißenfels, Leipzig, Hamburg und so weiter und so fort. Und man muss auch sagen, vorletzte Saison waren sie nicht die Schießbude der Liga, das war Schenefeld, aber sie kamen nicht so viel dahinter. Also die haben letzte Saison Gegentore ohne Ende kassiert. Also Wahnsinn, was sie dieses Jahr gemacht haben und wie die sich einfach nochmal so eine komplett neue Identität gegeben haben, nämlich als das Team, gegen das du halt einfach keine Tore schießt und dann wirklich höllisch aufpassen musst, dass du nicht zu viele Kontertore kassierst. Weil wenn du erstmal 4 Stück hinten drin hast oder so gegen die, dann viel Spaß, vorne erstmal selber 4 zu schießen. Das ist schon krass. Und gleichzeitig dann aber auch dieses Gegenbeispiel, sie haben nur 105 Tore geschossen. Dazu einmal kurz im Vergleich. Kaufering hatte die schlechteste Offensive diese Saison. Die haben 98 Tore geschossen. Und dahin auf Platz 12. Und dahinter kommt dann eben gleich Dresden auf Platz 6. Und vielleicht nochmal kurz auch zum Vergleich, also Schenefeld hat letzte Saison 99 Tore geschossen, auch die sind sang- und klanglos abgestiegen, also mit ungefähr 100 Toren hätte ich gedacht, wirst du in dieser Liga einfach gar nichts, weil deine Offensive viel zu ungefährlich ist, aber Dresden hat sich damit halt seine Punkte erhamstert, das ist schon wahr.
Wenn ich hier da ganz kurz reinspringen darf, ich finde immer diese Verrechnung ganz gut auf Spiel, auf so ein durchschnittliches Ergebnis und im Grunde ist es ja bei Dresden ein 4,5 zu 4,8, also eine ja. 8 oder 10 Tore im Spiel ist halt sehr, sehr wenig in der Bundesliga und erfrischend wenig, genau. Die Defensivkultur, die hält sich ja in Grenzen und du hast Holzbütten davor mit 130 und du hast Bonn dahinter mit 145 Toren, die geschossen wurden. Also das ist schon eine Klasse für sich.
Ja. Ja, und negative Überraschungen bin ich tatsächlich, also finde ich schwer zu unterscheiden. Für mich sind das 3. Das ist Berlin, Wernigerode, Schriesheim. Also so dieses Trio auf 8, 9, 10. Also Berlin bin ich bei dir. Wer ein Team hat mit so Wahnsinnsscorern wie Marco und Jordan, da würde ich sagen, muss am Ende eigentlich ein bisschen mehr draus kommen als Platz 8. Stecke ich jetzt nicht so ganz drin. Ich habe die Saison von Berlin deutlich weniger verfolgt als du, glaube ich. Aber einfach so aus dem Bauch raus hätte ich gesagt, da muss ein bisschen mehr kommen. Wernigerode, ähnliches Thema. Also wenn ich 7 Legionäre in meiner Mannschaft habe, dann erwarte ich, dass ich damit irgendwie es schaffe, nicht in die Playdowns zu kommen, was nicht geklappt hat. Und Schriesheim ist für mich einfach ein extrem hoher Absturz. Ne? Also die waren letzte Saison ja, glaube ich, 4., wenn ich mich richtig erinnere, oder 5. haben sie ins Pokalfinale geschafft und alles. Also gut, Pokalfinale können sie auch immer noch schaffen. Aber ja, also da hätte ich mir erwartet, man muss allerdings sagen, die Personalie Alexander Burmeister ist einfach extrem wichtig für Schriesheim. Das ist einer der beiden ganz, ganz klaren Topspieler. Der war, ich glaube, mindestens zwei Drittel der Saison verletzt. Der alleine hätte ihnen wahrscheinlich irgendwie 6 Punkte mehr eingebracht oder so und dann wären sie auf Augenhöhe mit Berlin gewesen. Von daher finde ich, sind sie da nicht so richtig schuld dran.
Du hast es ja nach den Tops und Flops der ganzen 12 Mannschaften gefragt, ne? Ich habe ja tatsächlich nur auf die ersten 8 geguckt. Insofern bin ich total dabei. Ja. Bin ich total dabei. Wernigerode und Schriesheim, die hätten eigentlich nicht unterm Strich landen können. Wenn man aber dann wiederum guckt, wen hätten sie denn eigentlich unter den Top 8 ersetzt, ist es wiederum relativ schwer, weil die alle haben ja eigentlich eine solide Saison gespielt und wenn man sie heute anschaut, würde man sie vielleicht jetzt auch nicht unbedingt unter den Strich drücken. Und insofern ist es, glaube ich, wieder so eine Bestätigung dessen, wie halt eng diese Saison war.
Ja, das stimmt, das stimmt. Scorer, Olli Wiegmann, nicht so schlecht, ne?
Nee, überhaupt nicht schlecht und ich muss sagen, ich habe eine Riesensympathie für den Jungen, weil ich hatte mir jetzt vor kurzem mal so ein paar Spiele auch angeguckt, wo er gut gepunktet und gut gescored hatte und er hat diese unglaublich sympathischen Tore, diese Tore, die man einfach, das sind die, wo du sein musst und die du einfach machen musst. Ja, das ist nicht besonders spektakulär. Er macht dabei keinen zweifachen Rittberger, sondern er ist einfach immer da, wo er sein muss. Er schießt den Ball immer am Standfuß vorbei, so ein bisschen aus dem Schatten. Torwart kann nicht halten. Er wird wahrscheinlich nie ein Tor als Tor des Jahres kassieren, aber er hat davon 36 Buden gemacht und 38 Vorlagen, 74 Punkte, also in 22 Spielen. Und finde ich, war ein sehr, sehr guter Kauf für Chemnitz.
Ja, auf jeden Fall. Ja, unfassbare Bilanz auch. Also ich glaube, hat noch mehr Punkte gemacht als Janne letzte Saison. Und Janne hatte letzte Saison schon brutale Scorerwerte, muss man sagen. Also nicht schlecht. Janne Makkonen hatten wir beide als Topscorer getippt, glaube ich. Nee, ich hatte Janne Makkonen als Topscorer getippt, Entschuldigung. Der ist Dritter geworden. Du hattest Levi Vähänen als Topscorer.
Ja, große Enttäuschung.
Der ist 13. geworden. Ja. Braucht mehr Ass im Kader.
Braucht mehr Ass. Braucht noch mehr Ass.
Ja, und über wen man, glaube ich, noch kurz sprechen kann, ist der gute Luis Rüger, Fünftplatzierter gewesen in der Scorerliste mit 57 Scorerpunkten, ist auch Wahnsinn. Zum einen, weil der Kollege, glaube ich, immer noch erst 20 Jahre alt ist oder sowas in der Richtung. Und bei einem Absteiger ist zu viel gesagt, sorry, aber Abstiegskandidaten, Playdown-Team, so viele Scorerpunkte zu sammeln, ist eben auch gar nicht so einfach. Hat 10 2-Minuten-Strafen gesammelt, ist mir auch aufgefallen. Mhm. Also in jedem zweiten Spiel eine. Das ist wahrscheinlich noch diese jugendliche Heißblütigkeit, die er ein bisschen ablegen muss. Auf der anderen Seite zeichnet ihn das eben auch als Spieler, ne? Also der kann nicht mit weniger als 100% spielen. Von daher, wenn man ihm sagen würde, Junge, du musst mal aufpassen, dass du weniger 2-Minuten-Strafen kassierst, ich weiß nicht, ob er das überhaupt kann. Also ich weiß nicht, ob er dann einfach 10 Sprints pro Spiel weniger machen würde, weil er seine Intensität irgendwie krampfhaft versucht, nach unten zu schrauben. Ich glaube, das ist so eine Geschichte, die muss man ihm ein bisschen zugestehen.
Wen ich noch hervorheben würde, ist auf jeden Fall auf Platz 8 Daniel Hulic mit seinen gefühlten 63 Jahren.
Ja, stimmt. Das Gegenteil von Luis
Rüger. Das absolute Gegenteil, ich wollte sagen, das lebende Gegenteil von Luis Rüger. Und ich finde, es sollte eine Regel geben, wenn Daniel Hulic gegen deine Line punktet, dann machst du 20 Liegestütze beim nächsten Training. Weil es er selbst und seine Karriere und seine Scorerwerte sind einfach, das ist ein Armutszeugnis sämtlicher Defensivreihen. Damit will ich ihn jetzt überhaupt nicht schlecht reden. Im Gegenteil, ja. Ich finde es überragend, wie er spielt, wie praktisch er spielt. Er lupft die Bälle irgendwie immer durch drei Verteidiger und die Verteidiger gucken doof und dann ist plötzlich der Ball im Tor. Aber das, wie er spielt, das ist einfach so profan. Also wenn du da als Verteidiger das nicht wegverteidigt kriegst, dann Schelle. Also wirklich überragend und irgendwie auch peinlich, dass da der 8. Platz rausgekommen ist. Also Hut ab und Glückwunsch.
Er ist halt, ich habe immer das Gefühl, wenn er auf dem Platz steht, also er ist halt meistens der smarteste Spieler auf dem Platz. Mhm. Ich habe das Gefühl, es gibt selten Situationen, wo du denkst, okay, da gibt es tatsächlich gerade Leute, die ihm noch gedanklich irgendwie 1-2 Schritte voraus sind oder sowas. Ich habe das Gefühl, meistens ist er das. Ich habe gerade so einen witzigen Gedanken gehabt. Stell dir mal vor, du spielst gegen eine Flügelzange aus Luis Rüger und Daniel Hulic. Das wäre extrem amüsant aus meiner Sicht. Gegen den einen musst du die ganze Zeit im Vollsprint verteidigen, damit du nicht irgendwie die eine Aktion verpasst und er dir wegläufst. Und dann verteidigst du auf einmal den anderen. Dann musst du eigentlich nur dran denken, okay, was macht er als nächstes? Wo lupft er den Ball hin? Wo versucht er ihn gleich eklig an mir vorbeizuspielen? Ich glaube, das würde eine eine spannende Herausforderung sein.
Ich musste gerade dran denken, als du gesagt hast, dass er so der smarteste Spieler auf dem Platz ist. Natürlich ist er das. Er ist ungefähr so der smarteste Spieler, wie wenn, kannst du dich erinnern, damals in der Schule, wenn so ein Schüler irgendwie 3-4 Jahre sitzen geblieben ist, dann war er auch der lustigste, weil er hatte die besten Sprüche drauf. Natürlich, weil er konnte halt 8 Jahre lang üben, um den Gag rauszuhauen. Daniel Hulic hat auch lange genug üben können, um da der smarteste Typ zu sein. Also, bitte sehr.
Mag sein, ja. Okay, und dann, gut, wir haben vorhin schon gesagt, über unsere Tipps und so, die lösen wir ein anderes Mal auf. Von daher müssen wir da jetzt vielleicht gar nicht so wahnsinnig groß drauf gucken, oder? Wenn wir quasi wann anders die große Wertungskategorie machen.
Wir können ganz kurz rüberfliegen, so wie wir es bei den Damen gemacht haben. Im Grunde,
Ist mir ein bisschen peinlich.
Ja, ist mir auch. Also vor allem für die Geschichte mit Dresden. Also guck mal, ich habe gerade gesagt, alle Verteidiger müssen Liegestütze machen dafür, dass sie Hulic unterschätzen. Ich glaube, wir beide müssen auch Liegestütze machen dafür, dass wir beide Dresden auf den letzten Platz gepackt haben. Ey.
Und als Absteiger. Sie können schon gar nicht mehr absteigen, Jan.
Absolut. Also wir haben sie auch noch als Absteiger reingeschrieben. Oh Gott. Ja, Dresden, ey. Es tut uns sowas von leid. Es tut uns sowas von leid. Also wirklich, das war ein dicker Fehler. Du hast ansonsten Leipzig Erster hast du verhauen. Ich habe mit Hamburg Ersten verhauen. Es ist Weißenfest gewesen. Dann in der Mitte, ich habe Wernigerode auf dem 5. gepackt. Du hast Wernigerode auf dem 8. gesehen. Also da hast du hast den Braten schon so ein bisschen gerochen. Dafür hast du Chemnitz
ja, ich ziemlich reg mich, tief ich reg rein. Ich mich tierisch drüber auf, dass ja, du hast Chemnitz auf 10, ich hab Chemnitz auf 9. Da muss man aber auch sagen, dass also direkt, ich glaube, direkt als ich den Tipp abgegeben habe, war ich so, nee, das war dumm. Da hatte ich nämlich noch richtig doll.
Wir haben eine Sache richtig getippt und zwar München auf dem 11. Platz, haben wir beide richtig. Das ist das Einzige, was funktioniert hat.
Perfekt. Naja, nee, Moment, Holzbüttgen habe ich auch auf 5 getippt.
Oh.
Ja, so, Jan.
Tatsächlich.
Ne? Vorsicht.
Ja. Na gut.
Ja. Nee, also den Tipp mit Chemnitz so weit unten rein, den fand ich eigentlich schon von mir selber schlecht, direkt als ich ihn abgegeben habe. Da ist mir irgendwie die erste halbe Saison von Chemnitz letztes Jahr, die ist mir irgendwie richtig krass im Gedächtnis geblieben. Ich habe nämlich das Gefühl gehabt, da waren sie so mies, die konnten irgendwie überhaupt nicht verteidigen. Ich glaube, die haben pro Spiel irgendwie 11 Gegentore kassiert oder sowas. Und dann haben sie sich aber so, zum einen haben sie in der Winterpause Olli Wiegmann verpflichtet, guter Transfer, und zum anderen haben sie ihre Defensive so nach und nach besser in den Griff gekriegt. Also sie sind jetzt immer noch kein Team, das defensiv Beton anrührt oder so, haben 147 Gegentore bekommen, ist jetzt auch nicht wenig. Aber sie waren eigentlich schon seit Winter 2022 waren sie schon auf einem richtig, richtig guten Weg. Die hätte man nicht so weit nach unten tippen dürfen. Also das war einfach dumm. Sorry an der Stelle an Chemnitz. Nächstes Mal werde ich da mehr Vertrauen in eure Arbeit und in eure Transferleistungen haben.
Ich finde, man kann es auch umdrehen. Ich finde, wir haben auch einen positiven Beitrag geleistet. Wir haben sie einfach motiviert, uns zu widerlegen.
Ja, so wie Dresden. Ich würde auch sagen, ohne uns wären die nicht so weit oben.
Absolut. Bitteschön.
Okay, und dann denke ich, können wir zum Abschluss vielleicht noch kurz über die Playoff-Paarungen sprechen. Erste Playoff-Paarung, Platz 1 Weißenfels gegen Platz 8 Berlin. Jan, da bist du ja irgendwie so nicht ganz unbeteiligt dran, ne? Soweit ich das mitbekommen habe.
Ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Ja, genau, ich spring gerade als Trainer ein und ich springe ein in einer extrem dankbaren Phase. Ich bin vorm letzten Spieltag reingesprungen, letztes Spiel Ligaphase Weißenfels. Das haben wir verloren, vielleicht nicht so ganz überraschend. Und was jetzt ansteht, ist einfach Playoffs gegen Weißenfels. Also man kann es sich auch ein bisschen einfacher machen, finde ich, wenn man sich als Trainer mal profilieren will. Aber ich bin guter Dinge. Wir haben jetzt eine eifrige Woche hinter uns und wir werden es ihnen nicht so einfach machen, glaube ich.
Okay, ich würde sagen, wir geben einmal unsere Tipps ab, beziehungsweise ich tippe die Serie und dann tippen wir immer abwechselnd, damit du nicht dein eigenes Team tippen musst.
Bitte.
Ich behaupte, Weißenfels gewinnt 2-1. Weißenfels aus meiner Sicht zu stabil, um wirklich 2 Spiele gegen Berlin zu verlieren. Aber zum Ersten glaube ich, dass der Trainer einen ganz guten Job machen wird und zum anderen ballern Janne und Vincent sich einfach in einem Spiel sowas von ein zurecht, da gewinnen sie auf jeden Fall 1. Okay. 2-1 Weißenfels.
Okay, du hast einen gut bei mir, das klingt fast positiv. Mal gucken. Leipzig gegen Bonn. Also ich befürchte, dass Bonn nicht die Stabilität hat, Leipzig in 2 von 3 Spielen zu besiegen und dass gerade in den Playoffs einfach diese Offensivwucht bei den Leipzigern sich durchsetzen wird. Ich tippe 2-0 Leipzig.
Okay, ja. da würde ich tatsächlich mitgehen. Dritte Serie, Hamburg gegen Dresden. Die ist, also man will ja immer noch so ein bisschen Dresden unterschätzen. Ne? Man guckt sich das ja an und denkt so, ja, Hamburg gewinnt das, klar. Dresden hat beide Spiele in der regulären Saison gegen Hamburg gewonnen, muss man erstmal dazu sagen. Und ich glaube, dass Dresden für die Hamburger tatsächlich ein undankbares Match ist. Also wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass Hamburg sehr von Emotionalität lebt. Und ich glaube, wenn du dich erstmal so 30 Minuten lang am Dresdner Goalie und deren Defense abarbeitest und immer noch kein Tor geschossen hast, dann kann deine Emotionalität halt auch mal ganz gut nach hinten losgehen. Deshalb, ich glaube, das wird enger, als man so denkt. Ich würde behaupten, dass Dresden auf jeden Fall ein Spiel gewinnt. Und ich glaube, in einem Spiel flutscht es einfach bei Hamburg und sie schießen die gnadenlos weg. Und im dritten Spiel, also nicht in der Reihenfolge, aber irgendwie so wird es kommen, würde ich jetzt einfach mal tippen. Und im dritten Spiel gewinnt Hamburg knapp. Also ich sage auch hier 2-1 Hamburg. Und einfach, weil es Dresden ist, gewinnt wahrscheinlich Dresden am Ende 2-0.
Das kann sein. Ich muss ergänzen, ich habe Hamburg vor 2 Wochen in Berlin spielen sehen, wo sie auch relativ deutlich gewonnen haben. Und es ist für mich absolut unverständlich, wie sie so viele Punkte haben liegen lassen können. Das ist ja so ein überragend athletischer und technischer Kader. Aber ab und zu stellen sie sich ein bisschen dumm an, wenn der Ball mal anders läuft, als er laufen sollte. Also in Situationen, die nicht so ganz übersichtlich sind. Aber das ist wirklich einfach eine Meisterschaft. Kandidat. Also Hamburg, bitte reiß dich zusammen und mach's da oben spannend. Und dann ist für mich die letzte Paarung. Boah, hier ist aber, das ist ein harter Brocken. Chemnitz gegen Holzbütten. Puh. Also Hoffi ist ja zurück und sitzt jetzt nicht mehr auf der Strafbank, sondern punktet. Insofern denke ich mal, andererseits ist da Wickmann. Boah, das ist eine richtig harte Nummer. Aber Heimrecht Chemnitz. Ja. Und insofern mache ich es mir einfach und ich sage einfach, Chemnitz setzt sich dank Heimrecht durch 2-1.
Okay. Ja, aus meiner Sicht auch die knappste Serie. Also ich würde auch auf Chemnitz tippen, aber so 52-48. Also ich glaube, das wird ein richtig, richtig enges Ding. Das wird, glaube ich, eine geile Serie. Da freue ich mich richtig drauf.
Gut. So, haben es geschafft.
Haben es geschafft, genau. Machen wir einen Haken an WhatsApp-Bundesliga für heute und ein Haken an die komplette Folge, glaube ich, oder Jan?
Ich glaube, es ist die längste Folge, die wir bis jetzt hatten, aber es ging nicht anders. Also wir konnten nichts überspringen.
Unsere Premierenfolge war auch sehr lang, aber ich glaube, wir werden drüber kommen.
Ja, also ihr seht, wie viel Zeit wir uns nehmen, um euch mit allem zu berieseln und zu beglücken, was in der ganzen Floorball-Welt so unterwegs ist. Insofern vielen Dank fürs Hören. Mal wieder so der Aufruf, wir geben uns viel Mühe, und damit Floorball eine Stimme bekommt und sich gut verbreitet, tut uns einfach mal den Gefallen und streut uns. Streut uns in euren WhatsApp-Gruppen, in eurem Verein, schickt uns mal an eure Freunde und eure Freundinnen, die etwas von Floorball mitbekommen sollen, vielleicht schon mal was mit Floorball zu tun haben, aber eigentlich keinen Podcast hören. Tut denen doch mal den Gefallen und beglückt sie mit unserem Podcast, mit dem Konterpass-Podcast. Folgt uns in unseren sozialen Medien auf Instagram unter Konterpass und bleibt uns wohl gewogen und bald sind wir mit Sicherheit mit den nächsten Sonderfolgen auch wieder am Start. Also freut euch, es kommt immer mehr und mehr auf euch zu.
Und lest unseren Blog auf steady.de/Konterpass. Viel Spaß mit dem Anfang der Playoffs und der Playdowns, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.
Tschüss.